Rumble Pack,你们呢？人做孤安飞 ，Rumble Pack。
Ja, da sind wir wieder. Monster Hunter World und Kingdom Come Deliverance. Zwei der größten Titel, die aktuell rausgekommen sind. Und das Rumble Pack hat keiner davon gespielt. Das sagt alles darüber aus, wie verlässlich und gut als Gaming-Podcast wir sind. Und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid. Freut uns natürlich sehr. An meiner Seite Max Nikolas Nachtsheim. Hallo Max.
Hallo Tim.
Und der leicht debile, aber immer gut gelaunte Julian Balthasar Laschewski.
Hallo Tim, Wolfgang Hiltscher, schön, dass wir alle wieder versammelt sind.
Wir haben ja eben schon eine Stunde geschnackt, oder? Also es geht ja immer schnell bei so Plaudertaschen wie uns.
Das stimmt. Haben wir im Weltfrauentag geredet, wie sehr uns das freut, dass die ganzen, wie sagt man, dort draußen auch einen Tag bekommen haben.
Okay, und das ist der Punkt, wo ich wieder die Schere ansetzen muss. Nee, wir haben tatsächlich eben über Frauenprobleme und über Beziehungen und so ein Kram auch ernste Themen gesprochen, kein Witz. Also wir sind ja auch befreundet, man glaubt es manchmal nicht, aber ein bisschen sind wir auch befreundet. Wir mögen uns manchmal ein bisschen und da kann man auch mal ernste Gespräche führen. Und wenn man viel zu tun hat wie wir, schwer beschäftigte Menschen, dann kommt man da nicht immer so oft zu. Und das haben wir eben ausgenutzt. Und das fand ich auch sehr schön. Und genieße jetzt mein Hemelinger Spezial-Schankbier und freue mich auf eine Folge Rumble Pack. Die könnt ihr übrigens auch überspringen, weil die geilen Titel kommen eigentlich erst in der nächsten Folge. Also Burnout Paradise Remaster, Kirby Star Allies, A Way Out, Ni No Kuni 2, Meisterdetektiv Pikachu, Far Cry 5, Agony, ich weiß nicht, keine Ahnung, dieses Höllenspiel.
Was ist ein Agony?
Agony, Schmerz. Kommt alles nächstes Mal, heute nur Direkttitel, deswegen schaltet doch mal wieder ab.
Ja, oder hört halt, bis es zu den Rezensionen kommt, aber danach könnt ihr gerne abschalten. Sind jetzt nicht so die Knaller dabei.
Ich glaube, ich habe noch nie so wenig gespielt wie jetzt aktuell. War ich schon mal in der Folge dabei, hat er noch nie irgendwas gespielt.
Christian Gürnt.
Ich finde gerade alles.
Christian Gürnt, aber nur weil wir nicht Gears of War gespielt haben und kein Binding of Isaac.
Hat er sich nicht wieder irgendwas ausgedacht? Naja, auch egal. aber ich habe tatsächlich, finde ich nichts, was rausgekommen ist, sexy. Ich finde alle Spiele, ich bin ein riesiger Metal Gear Fan und Metal Gear Survive interessiert mich so wenig, dass ich es noch nicht mal, ich habe einen Code bekommen, ich habe es noch nicht mal installiert.
Also ich habe mir zumindest ausnahmsweise mal ein Let's Play angeguckt davon. Und ich guck ja so Videos eigentlich selten. Aber das ist ja wirklich eine Beleidigung für die Serie, das Ding. Also von vorne bis hinten. Das kann man nicht anders sagen. Also dafür müssen sie doch nicht gespielt haben. Komm, es ist ultimativ wack. Zumindest was ich gesehen habe. Das sah so langweilig aus, dass man so durch eine Wüste rennt und dafür immer darauf aufpassen muss, dass man genug getrunken und gegessen hat. Das ist irgendwie so ein Survival-Ding. Aber Metal Gear Universum, deswegen heißt es auch, ja gut, daher kommt der Name, aber ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht richtig, richtig rotzig aus.
Aber da du das Secret of Mana Remake gespielt hast, weiß ich nicht, ob das wirklich das Seelenloseste ist heute.
Ja,
Max, du testest heute das Original Secret of Mana, ne? Und Jules das Remake. Max ist ja immer up to date, haben wir ja letztes Mal gemerkt, mit
ist doch ganz neu.
Vanishing of Ethan Carter. Ja, Secret of Mana ist ganz neu, ja. Guck mal auf deine Megabox vom SNES.
Ja, ist doch ganz neu.
In deiner Welt schon. Und 50 Cent Blood on the Sand wird auch von Max heute getestet. Metal Gear Survive.
Ey, das war einfach ein geiles Spiel.
Das war wirklich ganz gut.
Blood on the Sand war einfach unfassbar witzig. Ich erzähle, ich liebe einfach die Geschichte des Spiels, dass 50 Cent ein Konzert irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo im Iran spielt oder sowas. Und als Gage bekommt er kein Geld, sondern einen diamantenbesetzten Totenkopf, der ihm dann von Terroristen geklaut wird. Und darauf sagen er und die G-Unit, nee, so nicht, und ballern den kompletten Iran nieder.
Wow.
Und geht immer überall hin und schießt mit so Feuer, mit so Bazookas, mit so Panzerfäusten auf Helikopter, und wenn der Helikopter abstürzt, dann rufen sie einfach nur Chi und net.
Also das quasi klingt halt wirklich fucking großartig.
Das Spiel zur Rockstar Puma Tour 2014 quasi.
Was?
Quasi das Spiel zur Rockstar Puma Tour 2014. Kann man so sagen.
Ja.
Genau das ist passiert. Nanu und Max auf einem blutigen Pfad für den Totenkopf.
Blutigen Pfad Bremens. Haben wir uns die Gage wiedergeholt vom Tower.
Die 3 Euro.
Und die 10 Euro, die kannst du auch schenken. Und
eines der besten Konzerte, auf denen ich je war, ist so.
Echt? Das ist nett.
Ja.
Ich finde den Tower in Bremen immer ein bisschen schwierig, weil man da, also ich finde den eigentlich geil. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass man in den Backstage reinkommt, auf die Bühne kommt, indem man außen durchs Kalte laufen muss. Und das ist halt vor allem, wenn man von der Bühne kommt und gerade 90 Minuten Konzert gespielt hat, mit klatschnassen Klamotten, einmal um die Locations zu laufen, um dann trotzdem wieder vorne durch den Vordereingang zu gehen, wo wieder man macht das ja, damit man nicht die Illusion nimmt, in den Fanpulk läuft. Und dann kommt man aber rein, man kommt vorne beim Haupteingang rein, wo gerade alle rausgehen. Das heißt, man geht, also das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch im Tower. Ich mag den Tower sehr gern.
Das hast du falsch verstanden, das ist um die Groupies abzugreifen. Gerade deshalb.
Achso.
Die waren jetzt an dem Tag nicht so zahlreich, ja, aber dafür war es gedacht.
Dafür muss ich dann so einen total coolen Hit schreiben. Wie heißt dieser Deutschrap-Hit hier Dings gerade, Bowser, der doch ja seit irgendwie gefühlt 8 Jahren auf der 1 ist.
Keine Ahnung.
Das ist krass. Das ist der erfolgreichste Deutschrap-Song, oder der, ich glaube sogar das Lied, was am längsten in Deutschland auf der 1 war. Dieses, was du Liebe nennst. Das hört nicht auf.
Ernsthaft? Das ist immer das, was irgendwelche so stinklangweilige Klon-Tinder-Viber, die alle gleich aussehen, immer als Spotify-Song drin haben. Unten als Lieblingslied. Das ist das. Wirklich. Ich lese immer nur diesen Titel, dieses, was du Liebe nennst oder so, ne?
Ich glaube, das ist auch inzwischen auf YouTube so viel erfolgreicher als so zum Beispiel Easy oder sowas. Das ist richtig, richtig, richtig krass. Aber Easy ist ja auch kein Hit.
Nee, wissen wir.
Wo wir aber gerade bei aktueller Musik sind und gerade das G-G-G-G-Unit gefallen ist, was ist denn eigentlich aus Kool Savas geworden? Der hat irgendwie ein Lied mit Raya Garvey gemacht. Das habe ich auch nur aktuelle Raya. Musik, wisst ihr ja, höre ich ja nicht. Ich höre immer nur Soundtracks. Aber im Auto lief halt Radio und da kam dieses Lied und ich war sehr geschockt.
Ganz kurz. Easy hat 56 Millionen Klicks, Bowser 89 Millionen.
Wow, Wahnsinn.
Warte mal, und K1 war ja ganz lange mit Style und das Geld, war er ja ganz lange meistgeklickter Song, auch nur 45 Millionen. Krass, Bowser ist auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht. Und Sido, das langweilt euch gerade ganz krass.
Nee, was überhaupt nicht.
Aber ich will nur gerade 64 Millionen Klicks.
Scheiße in dein Ohr,
Sido. Was das ist.
Also Sido, Bilder im Kopf hat 64 Millionen. Easy habe ich ja gesagt, 59 Millionen. K1 mit Style und das Geld 45 Millionen. Ich glaube, dann gibt es tatsächlich keinen meistgeklickten Deutschrap-Song. Bowser ist mit 89 Millionen Klicks der meistgeklickte Deutschrap-Song Deutschlands.
Irre. Habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich da nichts zu finde. Aber ich habe halt auch Bowser eingegeben wie aus Mario und dachte, er hat einfach den Namen kopiert, aber er wird ja ganz anders geschrieben.
Habe ich eben aber auch gedacht.
Alter. Ja, ist auf jeden Fall. Ist keine schlechte Nummer, aber man hört auch, dass er es selber nicht geschrieben hat. Naja. gut.
Dieser subtile Diss, mega. Wo waren wir?
Keine Ahnung.
Na, ich glaube, der hat selber geschrieben. Der ist super musikalisch, sagt mir immer jeder. Aber ich finde, der ist so hängen geblieben. Ich glaube, der hat auch ein krass Alkoholproblem. Ich finde einfach mega scheiße.
Das kann ich
soll er machen?
Kann ich nicht leiden, wenn Leute schon so an der Flasche hängen.
Ich freue mich ja schon, wenn wir irgendwann mal wirklich die allererste Abmahnung von irgendeinem Künstler ins Haus bekommen wegen solchen Aussagen.
Ja,
und ich meine das wirklich mit, ich freue mich schon. Das wird super. Das rahmen wir uns dann ein. Einfach so, Max so, ja, der ist Alkoholiker. Und dann so ein Rapper wie Bowser.
Ich glaube, er ist Alkoholiker. Ich glaube auch vieles. Ich glaube auch an Aliens und im Trinkwasser Sachen sind, die unser Hirn beeinflussen. Und Chemtrails glaube ich auch dran. Deswegen, ich bin einfach verrückt. Hört nicht auf mich, Internet. Viel Spaß mit diesen Infos. Was hast du gerade gesagt? Ray Garvey und Sido?
Nee, Kool Savas. Ja, was ist eigentlich mit Kool Savas passiert?
Wie kommst du jetzt auf Kool
Savas? Er kennt nur Kool Savas. Jedes Mal, wenn es um Rapper geht, erzählt er nur von Cool Savage.
Hallo.
Und dann droppt er ja gleich wieder seine Line, sein komisches, das Urteil mit Echo und gegen Echo und dann ist wieder
Rumble. Eines der besten Rap-Songs, die es gibt, Tim.
Ja,
Julian. Aber er hat doch mit Rhea Garvey so ein Lied jetzt zusammen gemacht, so ein Liebeslied.
Da ist Ray.
Sicher?
Ja, es wird nur so komisch geschrieben.
Ja, es wird Ray Garvey.
Okay, er hat auf jeden Fall mit Ray Garvey dann so ein komisches Liebeslied gemacht. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn aus ihm geworden, dass er so ein komisches Lied mit Ray Garvey macht?
Hat kein Geld.
Ja, das
wir kennen doch noch den Rap-Supermarkt. So. Kennst du noch hier bei Lidl an der Kasse? Sido, Bushido, B-Tight und Flair?
Nee.
Agro, Aldi das war Nord.
So ein Radio-Ding, ne? Oder?
Was denn?
War das so ein Radio-Gag?
Nein, das hast du gemacht. Das ist eines der besten Ausschnitte aus Rumble Pack, der Rap-Supermarkt. Junge.
Ach stimmt, das war von mir. Das aus dem Radio war das mit dem Bus.
Mit dem Bus?
Kennst du das? Das war ganz unlustig. Das hat eins live, glaube ich, gemacht mit dem Kollegabus.
Wie?
Ganz
schrecklich. Oh, Gags im so Radio,
die genau nicht wie lustig dieser,
waren.
Wie heißt dieser eine Typ? Der Dennis oder so? Das raff ich nicht. Das ist wieder sowas, das ich einfach nicht verstehen kann, wie man sowas in irgendeiner Form lustig finden kann.
Ey, im Norddeutschland gibt es halt so also das ist wirklich unfassbar, was für Comedy-Sendungen es im Radio gibt. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Wie heißen die denn noch? Dieses Steffi, machst mir ein Mettbrötchen? Das ist wirklich Krebs. Ja. Das ist Scheiß in dein Ohr. Kennt ihr nicht, aber seid froh.
Steffi, gibst du was mit Mettbrötchen?
Ja, Mann.
Das ist einfach jede alte Frau im Rottgau. Ist
ja. Ach, Jungs, ja. Jetzt erzählt doch mal. Ach so, nee, bevor ihr erzählt, wie es euch geht, die Auflösung von War Planet Online zu dem Browser-Game von Gameloft findet ihr auf Twitter. Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich die Twitter-Namen vorlese von den Gewinnern. Aber da findet ihr die Auflösung. Guckt einfach unter Rumble Pack, was wir da gepostet haben. Die glücklichen Gewinner werden von uns natürlich herzlich gratuliert. Ihr habt entweder ein Nugular-Shirt oder ein Rumble Pack-Poster plus natürlich Guthaben für iOS oder Android eurer Wahl bekommen. 25 Euro oder 50 Euro, je nachdem. Glückwunsch.
Ach, und wegen Poster, ich habe diese Poster signiert. Die schicke ich jetzt los, Julian.
Ja, super, das war klasse. Und dann kriegen die auch gut. Die ganzen Patrönchen, die eins haben wollten.
Ja, ja.
Die zwei.
Genau. Poster cool. Für Patronen, mega. Patronen kriegen übrigens auch noch neue Folgen unangenehm. Da sind auch zwei noch in der Pipeline. Und die Bettgeschichten mit Tim und Chrissy. Und was haben wir noch alles? Achso, Jules und ich haben noch einen geilen Talk gehabt zum Thema Guilty Pleasures. Das war ein schönes Gespräch, muss ich sagen. Das war so ganz spontan. Wir hatten beide Zeit und Lust aufeinander. Und dann haben wir Sextalk gemacht und über Guilty Pleasures gesprochen. Über Musik, Bücher, Filme, Serien und Videospiele, oder? Glaube ich.
Ja, war eigentlich alles dabei. War eine volle Bandbreite. Ja.
Mega, das kriegen Patronen alle von Rumblepack. Das
witzig. Ich hab gestern auch Guilty Pleasure Podcast gemacht. Ich mache ja diese Sendung für Funk und
der Freund Ausschlag, ne?
Aber auf
was? Der Ausschlag.
Ja, auch der Ausschlag.
Passend zu dem, was man bekommt, wenn man es hört.
Ganz viele Sachen, die man im Supermarkt findet, einen gucken, was zuerst stirbt. nein, der Umschlag ist was gibt's ja auch als Podcast mit Corinna, machen wir für UFM und Funk. Und da kommen immer mal auch Gäste vorbei. Letztens hatten wir zum Beispiel zugezogen Maskulin zu Gast. Gutes Rap-Duo. Dann war Cold Mirror da. Und jetzt habe ich gestern auch über Guilty Pleasures geredet mit Finn Kliemann, der einfach sehr lustig ist. Und Guilty Pleasures ist so ein Thema, das geht anscheinend immer, ne? Da kannst du einfach immer irgendwie.
Auf jeden Fall.
Aber da haben wir gestern drüber geredet. Die ganz große Frage ist, wo fängt ein Guilty Pleasure eigentlich an?
Da haben wir auch, glaube ich, gegen Ende des Gesprächs auch erst über die Definition gesprochen, weil Jules eine völlig andere Definition davon hatte und auch sowas wie Super Mario World als Guilty Pleasure bezeichnet hat, wo ich immer gedacht habe, das ist doch negativ konnektiert und das wird doch als was Negatives angesehen, Guilty Pleasure und so, ne? Aber es hat schon Sinn ergeben, wie er das definiert hat. Und das ist, glaube ich, so eine Definitionssache, so wie man das selber ansieht. Also ob man einfach immer wieder Bock auf das Gleiche hat und quasi guilty ist im Sinne von wegen, ich spiele immer nur das Gleiche, anstatt mich anderen Dingen zu widmen, oder ob es wirklich eigentlich gar nicht so gut ist, aber man mag es trotzdem irgendwie entgegen der Mainstream-Meinung. Das Letztere war eigentlich sowieso immer das, was ich angenommen habe oder bezeichnet habe als Guilty Pleasure. Sowas wie Rise Son of Rome, das Spiel, was als gar nicht so geil ist und schlechte Wertung bekommen hat, aber was ich halt einfach liebe. Eine der wenigen Sachen, die ich mit Christian Gürnt gemeinsam habe.
Sag mal, Was habt ihr denn für Videospiele genannt? Weil das war gestern natürlich nicht Thema, weil keiner von den anderen beiden gezockt hat.
Was haben wir denn da genannt?
Max, ne? Mit $2 im Monat bist du dabei und kannst es dir anhören.
Genau, Max, werd doch Patron, dann kannst du es dir anhören. Army of Two, glaube ich, also so ganz viel indizierte Sachen. weiß ich gar nicht, Jules, was haben wir da noch genannt?
Ich habe auf jeden Fall noch die Arkham-Spiele genannt.
Mortal Kombat Shaolin Monks.
Stimmt, das hast du noch gesagt.
Geil.
Das hast du mega fett.
Das ist ja mega.
Oh, aber mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ich habe voll gerne Könige der Wellen gespielt.
Das war auch nicht scheiße. Surfen. Das war auch dieses dieser geile Soundtrack, ne? Hier von Something's Going On, genau. Mega! Habe ich so eine richtig.
War mega, mega krasser Song.
Habe ich immer die Demo gespielt, weil ich das Spiel damals noch nicht hatte. Und in der Demo war der Song drin. Und das war mega geil. Das war eine geile Zeit auf der 360 damals.
So auf der 360, genau. Das war so ein richtiges Guilty Pleasure-Spiel von mir. Und 50 Cent fand ich halt echt gut, ne? Blood on the Sand. Also das muss ich echt sagen, das war auch von vielen so, das glaube ich nicht, dass man das Spiel gut finden kann. Ich fand es immer halt wirklich mega. Ich weiß nicht, ob es
70er-Wertung hat es bekommen. Das war schon okay.
Ja, das war okay. Ich glaube, heute ist es mittelmäßig gut gealtert.
G-Unit?
Aber macht nichts.
G-Unit?
Und dann auch immer, das Beste war einfach, dass sie ganz ignorant waren und haben gesagt so, ey, was sollen wir jetzt noch für atmosphärische Soundtrack reinballern? Im Hintergrund laufen einfach alle 50 Cent Alben und dann liefen, glaube ich, die ersten beiden, also hier Get Rich or Tryin' und das The Massacre liefen einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Es war einfach so, okay, das ist so ignorant, dumm. Aber irgendwie auch gut. Es gab ja mehrere, es gab auch Bulletproof auf der ersten Xbox und auf der PlayStation 2.
Das war, glaube ich, scheiße, oder?
Das war nicht so gut, nee. Sie mussten erst lernen, wie es geht.
Ja, definitiv.
Ja, ich vermisse es, ich musste mal wieder zocken. Ist das abwärtskompatibel? Wahrscheinlich
nicht. Ich glaube nicht, aber kann man ja mal gucken.
Die Arbeit macht sich keiner. Das ist dann noch für den einen Idioten, der das immer spielen will. Es hat auch gute Gamerscore, ich habe 700 gemacht oder so.
Geil. Jules, wie geht's dir denn? Ich lese gerade, du hast Subwoofer in der Couch.
Hört's ein bisschen, als hätte man irgendwie Ausschlag am Arsch oder sowas. Mir geht's gut, danke dir. Also, ich überlege gerade kurz, aber klagen kann ich nicht. Das Einzige, was mir doch tatsächlich gerade auffällt, ist, das hat Max wahrscheinlich auch bekommen von seiner Krankenkasse, dass es ja irgendwie seit Anfang des Jahres so ein neues Gesetz gibt, dass Freiberufler anders eingestuft werden, was positiv für die Freiberufler ist. Nee?
Ja.
Okay, auch egal.
Hat Max nicht verstanden. Weiter.
Auf jeden Fall habe ich dann heute diese so, ja, das ist ihr neuer festgesetzter Betrag. Und sie haben einfach mal 100 Euro draufgeschlagen. Das war dann so.
Ey, bei mir auch.
Okay.
Ich mache so einen Umschlag auf und dann sitzt so 800 Euro. Und ich so, Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich war auch total verwirrt. Ich so,
was, die Hälfte?
Wie soll das denn besser berechnet sein, wenn jetzt einfach mal 100 Euro Aufschlag die Affen? Aber ist doch egal, das gehört hier nicht hin. Aber ich gucke jetzt gerade, also wenn jemand da draußen eine Krankenkasse besitzt, sagt man Bescheid, ich bin auf der Suche nach einer neuen. Was ich aber gemacht habe, oder wollte ich der Welt von erzählen, weil ich so ein bisschen selber stolz auf mich bin. Denn ich bin jemand, ich habe zwei linke Hände. Ich kann sagen, ich kann PCs halt gut zusammenschrauben, so Elektronik-Scheiß. Hatte dann aber vor ein paar Wochen alte Subwoofer im Keller gefunden. Also wirklich ganz alte Dinger, die hatte ich noch in meinem allerersten, wo ich noch so mickrige Boxen und so ein Kram hatte. Das waren so von Yamaha welche gewesen, so ganz kleine, süße Tieftöner. Da habe ich mir gedacht, okay, wegschmeißen ist Schwachsinn, verschenken wäre mir unangenehm, weil das so Billigteile sind, so alte kleine, und eBay bringt halt auch nichts mehr, sind zugestaubt und was weiß ich. Hab dann aber kurzerhand mir gedacht, ich baue die einfach aus, ich kann die irgendwie anders verwenden. Hab kurz überlegt, ob ich die irgendwie an den PC anschließen soll oder sowas, und dann kam mir die grandiose Idee, Moment, ich kann die einfach in den Hohlraum meiner Couch einbauen. Hat länger gedauert, als ich dachte, also ungefähr eine Woche saß ich da dran, musste erst die Tieftöne rausbauen, dann musste ich im Baumarkt so ein Holz holen, was halt die Ausmaße hat, wo ich die Tieftöne wieder reinbohren kann. Das habe ich dann in die Couch gebohrt, dann gemerkt, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze, setze ich direkt drauf, das ist scheiße. Also mal mehr Holz besorgt, dass es dann so genug Abstand zur Sitzfläche hatte, damit man eben nicht mehr da drauf saß. Dann die Elektronik des Subwoofers wieder reingebaut, auch daneben die Couch, dann habe ich da extra auch ein Holzgehäuse für gebaut, damit das eben nirgendwo dran kann, damit man auch nicht irgendwie so einfach einen Elektroschock kriegt, wenn man da sitzt oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, hat dann geklappt, ein bisschen länger dauert als erwartet. Das Ergebnis aber unfassbar geil. Die hängen jetzt halt da drin, da drunter, und sobald man den Receiver anmacht, gehen die auch an, und bei Musik und bei Spielen, bei Filmen funktioniert das wunderbar, und es ist so ein geiles Gefühl. Wenn du die voll aufdrehst und irgendein Spiel spielst, musst du gar nicht quasi Lautstärke laut sein, die können schön voll aufgedreht sein, und dass du einfach jeden Schlag bei einem Beatmap zum Beispiel spürst und so ein Kram, weil man von unten dann in deinen Hintern getreten wird. Ja.
Das war ja nur so eine ganz stinknormale Soundbar, die nicht besonders, die unter 200 Euro gekostet hat, aber das war so. Also ich habe sonst immer über den normalen Fernsehsound gehört und war eigentlich immer zufrieden. Und dann merkst du halt richtig, wie die Unterschiede sind, ne? Also
ey,
du kannst nicht vermissen, aber das sind wirklich Welten. Und das muss mal besonders krass sein, wenn du so ein Soundsystem. Ich meine, ich bin in einer Mietwohnung, du hast ein Haus, das sind halt Unterschiede. Ich hoffe, das durfte ich sagen, dass du in einer Villa wohnst.
Die Leute sollen ruhig wissen, dass ich reich bin. Das ist schon genau. Okay.
Das ist ein riesen Anwesen, ne? Du hast so eine.
Ja.
Mehrere 2000 Höfe, so eine
Quadratmeter.
Große Laschewski-Schanze, so, wo sich die Partys abspielen und die ganzen
Bedienten. Ja, voll. Einmal die Woche lade ich mir so Crackhuren ein und sowas. Die geil. Machen alles
für Crackhuren sind einfach nice.
Ich fand das super, dass es auch am Ende geklappt hat, weil ich die ganze Zeit dachte, so, ich mache jetzt die ganze Scheißarbeit und funktioniert eh nicht, weil ich irgendwas falsch verkabelt habe oder so. Aber alles funktioniert mega, und wie Tim schon sagte, ich kann das zum Glück auch voll aufdrehen, und es ist wirklich, also es ist, das erste Mal gucken kam ich aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil es wirklich ein sehr cooles Gefühl ist. Ansonsten war ich nochmal bei Oldschool Toys, aber glaube ich, da hatte ich schon mal ausgiebig von erzählt, oder dem Laden in Holland.
Ja, hast du.
Okay, also auch dir, Max, du warst, glaube ich, immer noch nicht da. Wenn du mal irgendwie siehst, du in Holland bist.
Ja, du wohnst halt um die Ecke, Digga. So, du gehst ja auch nicht ständig ins Kuschelmuschel. Und immer, wenn ich da in Holland bin, dann hat er ja nur samstags auf, der Scheißladen.
Das war kein Vorwurf. Ich glaube, das war eine falsche Tonlage von mir. Ich meinte nur, wird dir da sehr gut gefallen. Der hat Freitag bis Sonntags halt auf.
Ich bin einfach sauer, dass ich da nicht hin kann. Wann hat er auf?
Freitags bis Sonntags hat er halt nur auf. Das stimmt. Rest der Zeit macht er halt Online-Shop und sowas. Aber der Typ, ich war wirklich letzte Woche wieder, du kannst so krass gut mit ihm auch über Sammelkram einfach quatschen, ne? Weil er halt riesengroßer
Star. Aber ich will gar nicht mehr mit Leuten darüber reden. Die sollen mich in Ruhe lassen. Ich will nur was bei dem kaufen, und er soll mir gute Preise geben.
Das wirst du dann auch da haben. Also ich, deswegen an dieser Stelle, dann will ich es gar nicht so weit ausführen. Ich kann's.
Ach, kann man mit dem reden?
Ja, sehr gut sogar.
Also, nicht nur, ob der Deutsch kann, sondern ob der auch was an den Preisen noch so ein bisschen macht.
Ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, einfach mal sagen, so, ey, hier, Julian, also er kennt mich
so jetzt. So wie die Versicherung, einfach Julian. 100 Euro mehr.
der mit den zwei Huskies hat mich empfohlen, dann wird das schon. Ganz ehrlich, der Typ ist super lieb. Ich habe ihm schon gesagt, ich werde mal ein paar Leute vorbeischicken, und von daher unbedingt mal auschecken, also auch online, oldschooltoys.nl wird es, glaube ich, sein, kann man auch auf Englisch sich dann stellen, auf Deutsch leider nicht, aber es ist komplett unwichtig, denn es geht hier um die Sachen, weil das Coole ist, der importiert auch viel aus USA, auch diese großen 1:4 Neckar-Figuren und so ein Zeug, die es ja hier so gar nicht gibt, deswegen dicke Empfehlung darauf. Tim, wie geht's dir?
Wir hatten früher einen in der Straße, das hat meine Mutter mir erzählt, und der hatte zwei Hunde, und die sind immer ganz komisch gelaufen, und dann irgendwann hatte die plötzlich nicht mehr, nachdem das der Tierschutz da war. Keine ausgedachte Geschichte, und ich wechsle schnell das Thema. Mir geht's gut, dankeschön.
Was ist denn gerade passiert, Alter?
Woher hast du mal diese Geschichten, Tim?
Das fiel mir gerade ein, wo du sagst, der Typ, der zwei Huskies hat. So.
Ja, das bin ja. Okay.
Ja, Zoophilie, ernstes Thema. Kann man mal Witze drüber machen, aber nur in asozialen Podcasts wie Rumblepack. Ich zitiere mal Max aus der letzten Folge Unangenehm. Rumblepack ist schon das asozialste Format, was es gibt. So, ich habe mich am Monster Hunter World versucht, eben weil wir auch bemustert worden sind und weil ich gedacht habe, so, ja, das ist mega geil. Ist es auch. Tatsächlich, ich liebe Monster Hunter World, aber es ist ein Mammutprojekt. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe gerade erst so viel Zeit und Energie in Destiny 2 gesteckt gehabt, dass ich, glaube ich, noch ein Jahr warte, bis ich mal wieder so asozial verwahrlose wegen eines Videospiels, dass ich das lieber zur Seite lege und kapituliere und es allen Leuten empfehle, mit der Warnung, seid euch bewusst, ihr werdet viel Zeit darin versenken. So, es ist ja wirklich ein tolles Spiel. Wenn ihr die Wahl habt, dann spielt es auf der Xbox One X oder der PlayStation 4 Pro, weil das auf den normalen Versionen ganz schön in die Knie geht, also gerade diese Framerate. Und seid euch bewusst, dass ihr kein anderes Spiel mehr braucht dieses Jahr, wenn ihr das Spiel spielen wollt.
Eine Freundin von mir hat in dieses Spiel jetzt schon 180 Stunden gesteckt.
Ist noch im Tutorial.
Hatte das Jahr überhaupt seit dem Release 180 Stunden,
habe ich mich gefragt. Das ist Wahnsinn. Also es ist halt auch kein Problem bei diesem Spiel. Das ist auch so schön gemacht. Es hat so viel Liebe zum Detail so, aber du wirst halt, es ist halt einsteigerfreundlicher als alle anderen Monster Hunters, aber es ist immer noch krass uneinsteigerfreundlich, weil du halt wirklich viel machen kannst und dir wirklich so viele Sachen angeboten werden und du dich da erst reinfuchsen musst. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, wenn wir hier eine ausführliche Review machen, selbst wenn wir es lang genug gespielt hätten dafür, um dem gerecht zu werden. Aber man kann es wirklich bestens Gewissen empfehlen, aber halt mit der Warnung, es ist Zeitfresser wie sonst was. Deswegen habe ich kapituliert und gesagt, irgendwann sollte ich mal irgendwie nicht zu spielen haben, was nie der Fall ist, dann widme ich mich nochmal, weil es halt wirklich geil war, aber nee, wirklich momentan keine Chance. Dann wurde ich überredet, jetzt bin ich auf Max Meinung gespannt besonders, am Sonntag werde ich bouldern. Das machen ja diese ganzen hippen Studenten und die ganzen geilen Clubmate.
Also in erster Linie machen das erstmal Arschlöcher. Ja,
ist das das, was so damals immer die alten Leute gemacht haben, wo sie eine Kugel geworfen haben?
Nein, das ist Bull.
Nein. Das habe ich auch lange gedacht und dachte immer, ach, so uncool ist es doch gar nicht.
Ja, also im Urlaub habe ich das voll gerne gespielt, das mit den Kugeln. Bull, glaube ich, ne? Heißt das?
Okay. Bull. Da muss ich jetzt
Das ist halt einfach Klettern. Keine Ahnung, warum die das jetzt Bull dann nennen. Klettern an diesen Wänden mit diesen komischen, wo es raussieht, als wenn jemand so vertikal raufgekotzt hat, diese Wände, und das festgetrocknet ist, wo du dich dann daran festhalten kannst. So, das ist Bouldern. Und
Das ist krass, wie du es einfach erklärst, aber es macht
Sinn. Ich muss ja gestehen, wie ich ganz kurz gehofft habe, nachdem du sagtest, nee, es ist nicht das mit der Kugel, das ist was mit Boulder Dash zu tun hat und jeder so eine Schippe in die Hand bekommt,
hab ich
und
auch
ganz tief gedacht, in die Erde graben muss.
Es gab mal
aber auch
Werner Flaschbier, so ein Fake von Boulder Dash mit Werner. Was gibt es Besseres als Werner Games?
Nix. Aber erzähl mal weiter. Du gehst da.
Nichts eigentlich. Genau, da gehe ich am Sonntag hin. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu blamieren. Keine Ahnung, ey. Das ist doch voll komisch. Das sieht bestimmt mega dumm aus, wie ich 1,93 Watts da dran hochkraxel.
Weiß ich auch nicht. Welche Mulle hat dich denn überredet?
Nee, mein Bruder war das und seine Mulle. Die beiden waren das. Und noch ein Kumpel von uns. Und ich hab noch meinen kleinen asiatischen Lustboy, habe ich noch überredet, mitzukommen. Und dann gehen wir da hin und rocken die Bude da.
Ey, das war wer ist denn jetzt Alexander von Eichmann? Du, hier steht Alexander von Eich.
Alexander von Eich, kennst du noch Ulmen TV? Der Christian Ulm hat ja bevor er
Das war nicht Ulm TV, das war mein neuer Freund.
Genau. Und Alexander von Eich war eine Figur in Mein neuer Freund. Und das ist auch die beste Folge, Mein neuer Freund.
Ja,
weil Alexander Eich ist so ein reicher Schnösel. Und das ist einfach, also alles, was meinen Humor angeht, das ist einfach Alexander von Eich. So dieses Leute asozial behandeln von oben herab und so richtig politisch unkorrekte Sachen sagen, einfach mega. Und dann, da haben die ja das Format entwickelt, Alexander von Eich hilft, heißt es ja, mit so einer Assi-Familie, die es alle Schauspieler sind, aber die spielen so krass, die fallen fast nie aus der Rolle. Ab und zu müssen die mal so ein bisschen lachen und man merkt so, okay, sie finden es gerade selbst absurd witzig, aber es ist so krass, da filmen sie mit versteckter Kamera in Alltagssituationen, da gehen die zum Beispiel in so eine mega teure Bude, die irgendwie 5.000 Euro im Monat kostet, so, in so einem Schnöselgebiet von Berlin, irgendwo mega krass, und machen so eine Wohnungsbesichtigung und da ist so eine mega arrogante, spießige Maklerin und sagt der Familienvater so, fragt sie so, ich muss mal scheißen. Und da hat es bei mir ja schon gereicht. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. So. Ich empfehle euch, guckt euch das bei YouTube an, Alexander von Eich hilft und Uwe Wöllner und die LKW-Waschanlage. Ich sag euch, Christian Ulmen hat nie was Lustigeres gemacht als Ulmen TV, Alexander von Eich hilft und, wie heißt er noch, dieser Assi, dieser Künstler mit Gitarre, dieser fahrende Künstler.
Das ist ja mein persönlicher
Knut Hansen! Schieß mich tot, du! Der war in...
Treffen sich zwei Lokführer.
Alter, diesen Gag habe ich gestern noch mit Finn gesehen und wir sind gestorben. Erzähl.
Ja, er erzählt halt immer, bezeichnet sich ja selber auch als Comedian. Und also das Konzept dieser Sendung war halt immer, dass Ulm... Hast du das jetzt... Das hast du
pass auf, mein neuer Freund war eine Kandidatin, musste ihren Freunden und ihrer Familie vorspielen, dass sie einen neuen Freund hätte für ein Wochenende lang. Und darf nie aus der Rolle fallen und muss immer machen, was er sagt. Und er.
Das gibt's aber auch auf Netflix, glaube ich.
Ne? Genau, nee, Amazon Prime habe ich jetzt gesehen. Das ist gerade gratis drin. Unbedingt angucken, ist mega, aber Fremdscham bis zum Anschlag. Und die Frauen wissen halt vorher nicht, was für ein Typ das ist. Und er nimmt halt immer die asozialsten Charaktere. Er schlüpft immer in Rollen und der spielt halt unfassbar gut. Und Knut Hansen, ja, der erzählt diesen Gag, als die Freundin, da sind die, glaube ich, gerade mit der Kandidatin und ihrer besten Freundin. Die beste Freundin weiß natürlich nichts von dem Spiel. Das ist alles versteckt gefilmt. Und im Auto, sie lernt ihn gerade kennen, den neuen Freund ihrer besten Freundin, und erzählt so einen asozialen Witz. Max, bitte.
Treffen sich zwei Lokführer. Sagt der eine zum anderen: Du hab ich letztens eine geile Frau kennengelernt. So, da bin ich mit dem Zug gefahren, da lag so eine nackte Frau auf den Gleisen. Und dann sagt er so: Jo, was hast du dann gemacht? Ja, da hab ich erstmal gebremst. Und dann bin ich ausgestiegen. Und dann hab ich mit der geschlafen. Und dann, ja, was hast du da? Ja, das ist ja geil. Hatte die auch einen geblasen? Nee, den Kopf hab ich nie gefunden. Und dann lacht er sich. Dann lacht er einfach sehr lange über diesen schrecklichen Witz, den niemand witzig findet. Und lacht auch immer so dumm selber drin.
Das ist so geil.
Das ist fantastisch.
Es ist auch so geil, wie er mit dieser Assi-Familie, Alexander von Eich, also der reiche Schnösel, im Reisebüro ist und dann immer sagt so, ja, dann kann man, wir können auf eine Jagd gehen, auf eine Safari und ein Nashorn schießen. Und dann sagt die so, ja, nee, das kann man hier nicht buchen, das ist auch verboten und so. Ja, man sagt, es sei verboten, aber dann gibt man dem Neger halt ein Shampoo oder einen Schuh von Adidas. Und das ist unfassbar. Oder wie sie da rumlaufen in Kreuzberg, glaube ich. Und dann will er der Familie Erdmann, der Assi-Familie, die von Hartz IV lebt, will er so die Stadt näher bringen und sagen, hier leben die Menschen, die es zu etwas gebracht haben. Und dann ist da draußen so ein Café und die Leute essen da irgendwie was. Und dann sagt er so, Familie Erdmann hätte hier ebenfalls gern gespeist, aber sie kann es sich nicht leisten. Und die müssen da so, das ist so schrecklich. Mein Fremdscham ist wirklich bis zum Anschlag da. Und dann ist da so ein Typ einfach mit seiner Freundin, läuft da lang und hat eine Cola in der Hand, so von McDonald's, so diese Papp-Dings. Und dann geht er so hin und sagt er so, ja, ich möchte Familie Erdmann zeigen, dass sie zu etwas gebracht haben. Was trinken sie da? So, ja, das ist eine ganz normale Cola. Ah, ein Süßsaft für jedermann. Das ist so geil. Ein Proletarier-Gesöff. Also, es ist halt mega mein Humor. Ich liebe das. Guckt euch das an. Alexander von Eich hilft. Einfach Ulmen TV und unbedingt auch Knut Hansen, der in der Bibliothek in so einem katholischen Dorf in Bayern ist und so eine Comedy-Show halten muss. Und da ist vor ganz vielen alten katholischen Menschen und die versautesten, asozialsten Witze erzählt. Das ist unfassbar, wie sie dann das abbrechen und ausrasten. Und das ist einfach Wahnsinn. Das ist eines der lustigsten Sachen, die ich je gesehen habe. Müsst ihr unbedingt anschauen.
Da gibt es eine ganz tolle Szene mit dem Bürgermeister. Das war dann auch, glaube ich, der ist dann sogar rausgeflogen, weil der ist dann in irgendeinem Kaff an der tschechischen Grenze und dann sagt dann auch vor der Kamera rassistisches Zeug. So, und sagt dann auch, obwohl er verheiratet ist, dass sie halt auch immer irgendwie über die Grenze fahren und irgendwelche Nutten ficken.
Der Bürgermeister oder was?
Das ist halt so krass. Also danach gab es halt richtig Aufruhr, weil Ulm halt dieses ganze, also der hat halt dieses ganze Dorf nur durch deine Anwesenheit an den Pranger gestellt. So, das ist so krass, weil die halt sich selber alle einfach verhaspelt haben. Das ist fantastisch.
Das kenne ich gar nicht. Das
ist ganz, 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 ganz witzig. Ja, das musst du mal schauen. Das ist sehr, sehr lustig.
Ja, der erzählt ja sofort diesen alten Menschen, so, die alle überhaupt keinen Humor verstehen. Das sieht man sofort. Und alle so richtig mega katholisch und spießig und Stock im Arsch sitzen die da. Also sie tun einem auch ein bisschen leid, wenn man das sieht, weil sie sich das antun. Auch so aus Mitleid noch anfangs so ein bisschen klatschen. Und sieht halt wirklich die schmutzigsten Dreckswitze. Und so wie, ja, so ich war früher ja mal Polizist, habe ich eine Frau angehalten und eine junge Frau und die war scheinbar betrunken. Und habe ich gesagt, ja, gute Frau, jetzt müssen sie mal blasen. Und dann sagt sie, ja, Gott sei Dank, die Beine hätte ich jetzt sowieso nicht mehr hochbekommen. und dann filmen die so diese entsetzten Gesichter und die, das ist einfach so mega geil. Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausführlich erzähle, aber das ist wirklich mein Humor.
Ja, das ist schon, Knut Hansen war schon echt History in the Making, so, das war sehr, sehr gut. War generell halt einfach ein geiles Konzept, ne? Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, also dass sie das nicht irgendwie, da gab es glaube ich nur eine Staffel, ne, mein neuer Freund.
Ja, aber ich finde, weil das Ding ist, die Staffel ist dafür auch so krass legendär. Ich finde dann immer so, dann ist auch okay.
Ja, stimmt.
So, einfach den Haken dran gemacht und so, ey, war einfach unfassbar übernice.
Absolut. Ja, mega. Ja. Max, ist noch was bei dir passiert in deinem Leben?
In meinem Leben, in meinem Leben ist gar nicht so viel passiert. Ich muss mir das mal ganz kurz
sortieren. Ach, ganz kurz, Bouldern übrigens Wochen. Mit Alexander von Eich, weil du es eben gefragt hat, weil es auch eine Folge gibt, wo Familie Erdmann klettern ist. Und das ist auch eines meiner Lieblingsszenen, wie er das so als Motivationstraining ansieht und diesen netten jungen Mann, der denen das Klettern beibringen soll, wie er den so richtig unangenehm berührt, indem er so die Familie so drangsaliert und demütigt. Und er sagt dann so, er zeigt dann quasi an dieser Kletterwand, welche Stufe im Leben sie symbolisch dann erklimmen. Und dann sagt er so, das hier ist Frisbee-Werfen im Park. Und dann zeigt er ein bisschen höher mit seinem Stock, mit seinem Gehstock, das hier ist Zärtlichkeit mit Udo mal wieder. Ne? Bärbel. So, der spricht die Namen auch so mega geil aus. Und ganz oben, das ist ein Job bei Lidl an der Kasse. Höher geht es nicht. Da ist eine Betondecke.
Stimmt, das ist so lustig. Das ist so krass asozial.
Es ist auch eine symbolische Aktion. Das ist die Gosse. So, wenn das die Gosse ist, nicht, haben wir die Möglichkeit, zumindest die Gosse zu verlassen, indem wir hier klettern. Das ist Frisbee-Werfen im Park. Urlaub ist nicht möglich. Weg vom Alkohol wäre diese Stufe. Und das hier ganz oben ist ein Job bei Lidl an der Kasse. Höher geht es nicht. Dort oben ist eine Betondecke.
Höher geht es nicht. Und dann zeigt er mit seinem scheiß Stock hoch. Da gibt's auch so eine asoziale Szene, in der es gab ja dieses Ulm-TV-Ding und in Mein neuer Freund, da ist er halt bei Franziska. Und dann spricht er den Namen schon immer so unerträglich laut aus. Franziska! Franziska!
Mit R aber am Ende.
So, und das.
Franziska!
Das ist alles. Das ist schon todesunangenehm, die ganze Folge. Und da gibt's aber eine Szene, die ist wirklich, das war so, also das war, glaube ich, damals an Fremdscham im deutschen Fernsehen nicht zu überbieten. was so absichtlichen Scheiß angeht. Und zwar laden sie ein befreundetes Pärchen von der ein und der kommt halt irgendwie, da kommt so ein Proll und die sind halt auch, die siehst halt die Gesichter nicht mehr, die Stimmen sind verzerrt, weil das denen so unangenehm war. Und als Franziska dann rausgeht irgendwie aufs Klo, sagt er so, ja, also mit deiner Frau würde ich auch ganz gerne mal schlafen. So, also sagt halt irgendwie, bekennt er, dass er sie attraktiv findet. Und sagt, mit deiner Frau würde ich gerne mal schlafen. Und dann sagt er so, ich würde dafür auch Geld geben. Nee,
pass auf, sie regen sich tierisch auf. Und dann sagt er, jetzt beruhig dich mal. Ich würde da natürlich auch für bezahlen.
Beruhig dich mal. Und dann schmeißt er so diese 50, so zusammengeknüllte 50-Euro-Scheine dem so auf den Schoß, Alter. Und der Typ flippt halt aus, dass er ihm gleich auf die Fresse haut. Das ist so krass gewesen. Echt sehr, 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 sehr empfehlenswert. Kann man gut gucken. Oh. Er hatte sehr, sehr viele unangenehme Momente, aber halt so dieses Fremdschämen, was man halt auch irgendwie liebt.
Total.
Ansonsten, lass mich kurz überlegen. Ja, ich hatte Magen-Darm. Das war ganz
schön. Oh, geil. So richtig schön aus allen Öffnungen rausgeschossen.
Ey, einfach nice. war nicht so gut, aber was willst du machen? Ist halt leider, gerade gehen ja irgendwie alle Krankheiten um und man hatte ja die Auswahl zwischen dieser brutalen Grippe, die alle haben.
Hatte ich. Die hat
irgendwie gefühlt gerade jeder. Einfach nur eine harte Erkältung oder halt Magen-Darm. Eight. Mich hatte, und ja, das ist doch eine Erfindung der Medien. Genau.
Kommt vom Impfen.
Und das ist vom Impfen. Die Welt, wenn die Welt keine Scheibe wäre, dann wären die Häuser ja auch nicht. Das ist ja egal. Und auf jeden Fall war das dann mein Ding so. Und dann habe ich einfach nur sehr, sehr, sehr viel Netflix geguckt. Und das habe ich die letzten Tage gemacht. Dann habe ich mich dazu entschlossen, ich habe wirklich nichts Spannendes zu erzählen. Die Man Cave muss schöner werden.
Noch
habe ich mir gesagt, das hängt zum einen mit, ich muss ein bisschen ausmisten und Dinge und Highlights mehr hervorheben und aber auch noch Gemütlichkeit reinbringen, weil die ist noch nicht besonders gemütlich, aber ihr wart ja eh noch nicht drin, deswegen bringt euch die Aussage nichts. Und keine Ahnung, gerade bin ich so, ich bin gerade in so einer jetzt habe ich so ein großes Projekt abgeschlossen, jetzt kann ich mal so ein bisschen zu Hause die Wohnung auf Vordermann bringen. Nur habe ich leider keinerlei Handwerksskills, deswegen muss ich mit meinen Mitteln arbeiten, will aber nicht zu viel machen, weil sonst verhunze ich wieder nur alles. Und dann mache ich halt so Kleinkram und räume so auf und so. Das ist so.
Habe ich ja auch schon gemacht, ja, habe ich letztes Mal, glaube ich, erzählt. Wenn man so ein bisschen Zeit mal hat, dann macht man halt die Wohnung ganz geil. Ist halt auch manchmal ganz wichtig.
Ja, aber meine Wohnung ist noch nicht ganz geil, leider. Meine Wohnung muss noch ganz geil werden. Ja,
dafür bist du ganz
meine
geil.
Meine Wohnung hat halt das krasse Pot. Ja, danke.
Ich wollte euch aber noch fragen, wo du eben Netflix erwähnt hast. Hast du oder habt ihr Everything Sucks gesehen?
Ja.
Hat mich ja krass abgeholt. Also, obwohl die Figuren natürlich nicht alle so perfekt sind wie bei Stranger Things zum Beispiel und auch teilweise die Situationen schon sehr unrealistisch sind und teilweise schon ist es schon sehr klamaukig und oberflächlich, aber ich mochte das irgendwie. Irgendwie hat es mir beim Zuschauen, habe ich so in einem Zug durchgeguckt, war irgendwie so ein Wohlfühl-Ding, obwohl das halt nicht schon ernste Themen hat und auch manchmal ein bisschen traurig war, aber irgendwie mochte ich das total und hat mich halt mit dieses 90er-Konzept, was ja Stranger Things mit den 80ern hat, das hat schon gereicht, dass ich das mochte irgendwie und ja, keine Ahnung. Irgendwie mochte ich das. Und mich hat interessiert jetzt, was ihr davon haltet und was ihr dazu sagt.
Also ich fand das sehr, 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 sehr schön gemacht, weil ich meine, als die Sendung spielt 96, da war ich auch gerade irgendwie, da war ich auch gerade 12 und deswegen, ich hab diese Zeit ja bewusst mitbekommen und fand halt, also die erste Folge fand ich okay und in der zweiten gab es ja dann diesen Moment mit dem Oasis-Video und das war wirklich mega. So, wo ich mir dachte, so, boah,
Gänsehaut.
Das ist einfach gerade richtig schön und irgendwie, das war das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich Wonderwall wieder krass fand.
Ja, ja voll, ich hab's mir direkt bei Spotify dann direkt geholt. Also
der Song hat das, also die haben das da irgendwie geschafft, dass man wieder diesen Song irgendwie schön findet und das mochte ich und deswegen finde ich das eine schöne Serie für zwischendurch. So. Und die hat halt auch, ich mag halt Netflix-Serien aktuell, die einfach nur mal mit 10 Folgen, 20 Minuten, 25 Minuten daherkommen. Und weil dann kommt wieder irgendwie, jetzt kommt wieder Jessica Jones, da ist ja heute rausgekommen mit 13. War das keine Lust auf Jessica Jones?
Marvel-Serien, lol. Ja. Oh, ich habe aber Thor gesehen, den fand ich echt geil, was mich wundert. Ich habe keinen Bock mehr auf Marvel eigentlich, aber Thor fand ich, den neuesten fand ich geil, Ragnarök. Fand ich geil.
Ja, Ragnarök ist mega. Den fand ich sehr, sehr witzig. Ich habe ja eh eine andere Meinung zu diesem Marvel-Ding, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, das ist auch nur nervtötend. Aber ich fand Everything Sucks echt eine schöne Mischung aus allem. So. Also es ist einfach angenehm und die Figuren sind cool und das Casting ist gut und die Kids sind cool, irgendwie die beiden und die Jungs sind vor allem auch super so und es ist halt manchmal noch ein bisschen weniger Klischee und noch ein, zwei schönere, natürlichere Momente hätten dem Ganzen, glaube ich, noch die Kirsche aufgesetzt, aber so ist es auch gut. Also es ist tatsächlich, ist einfach gut.
Ich mochte auch komischerweise den Schulleiter, also den Papa von einer der Hauptfiguren, obwohl der eigentlich so überhaupt, eigentlich allen widerspricht, was ich eigentlich mag, aber irgendwie fand ich den so, der tat mir halt auch oft so leid und irgendwie ich mochte den irgendwie. Und Jules, Daumen hoch, Daumen runter, Mittel, was?
Ey, genau das, was ihr sagt. Ich hab ja auch in einem weggeschaut und hat mir sehr gut gefallen. Nice. Aber wie Max schon sagte, kann man halt auch gut nebenher wegschauen, so.
Genau, finde ich auch. Ja, Jungs, das war doch schön schon mal.
Finde ich auch.
Schön.
Wollen wir da mal zu...
Ja, ist doch schon mal gut.
Wollen wir mal, also wir haben heute nicht viele Videospiele, auch nicht besonders gute. Mal gucken, ob die eine oder Perle doch dabei ist.
Das ist so ein bisschen wie Sex mit uns, ne?
Ja, es ist so eine Filler-Folge heute, so eine Filler-Episode von Dragon Ball, wo sie sich nur angucken und böse machen. Und eigentlich nichts.
Gleich mache ich Super Saiyajin.
Aber es ist auch einfach nichts dabei. Warum steht hier eigentlich Turok drin?
Weil es ist tatsächlich rausgekommen für die Xbox One. Also zumindest auf dem US-Marktplatz 1 und 2. Sprechen wir gleich noch drüber.
Halt dein Maul.
Das ist wirklich so.
Turok.
Turok.
Das erste Turok.
Das ist der Indianer.
Turok vom N64.
Oh, genau so scheiße aus
wie damals. Amerikanische Ureinwohner was? Gegen Äxten.
Amphetamine.
Dinosaurier sagt man nicht mehr heutzutage.
Sagt man nicht mehr. Dinosaurier sagt
man. Da muss man eh aufpassen. Auch Reptil, im Jahr darf man auch nicht mehr sagen.
Reptil mit ausgestorbenem Hintergrund. Nee, weiß ich auch nicht, was man dazu sagt.
Zu was? Zu Indianer? Darf man Indianer nein, nicht mehr sagen? Nein,
du musst auch aufpassen, dass wenn du amerikanische Ureinwohner sagst, dass du auch, dass du gleichzeitig sagst, amerikanische Ureinwohnerinnen. Oder amerikanische
Ureinwohnerperson.
Ja, Ureinwohnerperson. Das ist das Richtige. Das ist dann richtig gegendert. Und dann kann auch niemand, der irgendwie wie Hage Baumer klingt, sich aufregen.
Hagebuttentee. So, Leute, Turok ist kein Witz, Max, tatsächlich.
Können wir das Thema vorziehen? Ich raste gerade aus.
Ja,
Okay, ziehen wir das vor, Turok. Und zwar habe ich mir das gezogen vom US-Marktplatz. Kostet $20, finde ich sehr teuer. Wird wahrscheinlich, wenn es denn freigegeben wird bei uns, 20 Euro kosten. Finde ich frech, habe ich trotzdem gemacht. Aber halt nur den ersten Teil, weil ich den ersten Teil damals viel gespielt habe auf dem Nintendo 64. Den zweiten, der ist ja eigentlich auch besser als der erste, aber den habe ich kaum gespielt. Deswegen wollte ich einfach nochmal das Gefühl von damals erleben. Und kam, glaube ich, vor ungefähr 2 Jahren schon mal für den PC raus, in einer remasterten Version. Man darf aber nicht vergessen, das sieht nicht geil aus. Es sieht, es ist hochauflösend, es ist aber genauso matschig wie damals, gefühlt. Also es ist so ein bisschen so, wie man es in Erinnerung hat, aber halt wirklich keine aktuelle Grafik, bei weitem nicht. Inhaltlich natürlich auch nicht so gut gealtert, aber tatsächlich hat es mir Spaß gemacht. Und obwohl es schwer zugänglich ist, einfach weil es halt von 97 ist, glaube ich, und eines der ersten ernstzunehmenden Konsolenshooter war, ne, auf dem Controller gesteuerten Ballerspiel. Und damals hatte ich halt auch die deutsche geschnittene Fassung gespielt, was ich ja lange Zeit nicht wusste, bis ich dann mal die ungeschnittene gespielt habe oder gesehen habe, dass die Roboter, die darin auftauchten, die für mich völlig normal waren, in einem Dschungel, dass da Roboter rumlaufen, weil Dinosaurier waren ja auch drin und komische Oger oder was das waren. Oder Golems. Ja, keine Ahnung, das waren ja in Wirklichkeit so Menschen, ne? Also die auch blutig in die Knie gegangen sind. Und das Blut war gar nicht lila in der Originalversion, sondern nur in der deutschen war es lila. Und war auch ganz schön blutig. Und es gab auch eine Animation, zum Beispiel, wenn du die Gegner beschossen hast, das war, glaube ich, zufällig getriggert, da haben sie sich schon mal die Halsschlagader gehalten und das Blut quoll da raus, so. Und das sieht furchtbar aus. Es sieht wirklich richtig, richtig grauenhaft aus. Aber es macht überraschenderweise Spaß. Obwohl es halt, aber halt nur unter diesem Aspekt, dass man es halt damals gespielt hat und damals irgendwie mochte. Die Sprungpassagen nicht mehr ganz so asozial wie damals, weil es sich mit einem richtigen Pad doch besser steuern lässt als damals auf dem N64. Und ja, also man kann es machen, muss sich aber bewusst sein, dass es nicht nach heutigen Maßstäben zu messen ist und halt so ein Trip in die Vergangenheit ist unter Nicht-Augenkrebs-Aspekten, weil auf dem N64 würde es halt noch weitaus schlimmer aussehen. Aber es sieht schlimm genug aus, sage ich so. Und für 20 Euro sehr teuer. Kommt hoffentlich bald auch auf den deutschen Marktplatz. Aber auf der Xbox, sind wir ganz ehrlich, ist es ja super easy. Einfach die Region umstellen, eben US-Guthaben aufladen oder eine Kreditkarte nehmen. Ersteres habe ich gemacht und dann kann man das für $20 erwerben. Sowohl Turok 1 als Turok 2 ungeschnitten in der Originalversion. Ist, glaube ich, sogar auf Deutsch, wenn ich es jetzt auf einer deutschen Xbox spiele. Bin ich gerade nicht sicher, ich glaube schon. Ja, ist es und ungeschnitten und macht wirklich Spaß. Also, wenn du mal Bock hast auf den Trip in die Vergangenheit, man wird es nie durchspielen. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand das nochmal durchspielt, weil es halt wirklich teilweise eine Qual ist. Aber es ist weitaus einfacher als damals, einfach weil man kein Kind mehr ist und weil es sich auch besser steuern lässt mit dem richtigen Controller, wie gesagt. Turok.
Das ist so Turok, Alter, dass dieser Satz mal fällt. Ich habe Turok gespielt. Was ist eigentlich aus Turok geworden? Dann gab es Turok mehrere Teile, 1 bis 3, plus dieses Rage Wars.
Genau, und es gab so
einen auf dem N64
ganz schrecklichen Neustartversuch.
Evolution.
2008, glaube ich. Das Evolution ist, glaube ich, besser als sein Ruf. Das mit dem Raptor drauf, ne? Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber dann gab es so ein ganz grauenhaftes auf der 360 und auf der PS3.
So ein grün, so ein grün.
Genau. Cover. Was auf einem anderen Planeten gespielt hat. Und das war wirklich schrecklich. Das war so seelenlos und kacke. Und das war, glaube ich, der Todesstoß für die Marke. Schade eigentlich.
Krass. Voll. Turok war, also das zweite damals, als das kam, das Seeds hat so viel ausgelöst irgendwie bei den Leuten, fand ich. Das war so krass, weil das zweite, das war so, das war ja mit dieser, das war auch das erste Spiele, die hier mit Dings, mit diesem Add-on-Päckchen funktioniert haben am N64, mit dem Expansion-Pack.
Genau. Hatte ich nicht, deswegen konnte ich nicht speichern. Obwohl, nee, Entschuldigung, das war nicht, also, war es die Memory Card? Nee, die, grafisch braucht es das Expansion Pack, ne, um das darzustellen, oder? Ich weiß es nicht mehr. War das wegen Speichern oder wegen der Grafikleistung? Für die Nebelsuppe.
Kein Plan. Ja, das war ja, nee, du konntest das, ich glaube, Turok konntest du es umstellen.
Okay.
Turok 2 konntest du es umstellen. Es gab aber Spiele, die waren auch darauf angewiesen. Ich glaube zum Beispiel, das war ja bei Donkey Kong 64 dabei, weil du es haben musstest.
Und Majora's Mask ebenfalls.
Richtig.
Ja. Und ey, das zweite damals, das sah dann halt auch noch, es war auf einmal gestochen scharf. Und man war so, wow, krass, was passiert
hier? Kann es noch besser werden?
Krasse Waffe. Kann es noch besser werden? Die krasse Waffe dabei, die irgendwie einem Gegner das Gehirn rausgesaugt hat und dann hast du das dem an den Kopf geschossen und dann lief das Gehirn so an der Seite raus. Das war so überkrass und dann bist du auf dem Triceratops geritten und so. Das war einfach irgendwie nice. Turok war einfach irgendwie cool damals und das ist eigentlich, ey, einfach, du bist irgendein Typ mit Laserwaffen und Shotguns im Urwald, ey, mit
typischer Dinos. 90er Quatsch.
Was einfach geht denn an? Ja, aber was geht denn, wie das Konzept ist so treffsicher. Ja. So, wie kann man das denn versauen? Also, das ist doch einfach, das ist doch so absurd dämlich, aber auch geil, dass ich es irgendwie einfach abfeiere. So. Ich find's einfach mega. Und schade, dass es so inzwischen so eine tote Marke ist, die man da echt nochmal mit diesem. Also, es ist keinem gut in Erinnerung geblieben, einfach nur wegen diesem, also alles, was danach kam. Evolution war gar nicht so schlecht tatsächlich, das habe ich gern gezockt. Auf dem Gamecube und so kam es ja. Und das letzte, das war leider nichts.
Was war denn dein Lieblings-Turok?
2.
Ja, wollte ich auch sagen. Meins war auch tatsächlich 2. Und das habe ich weiß es noch, bei Real geholt, so zu Ende, so als der Gamecube rauskam. Da hatten die nämlich ganz viele Nintendo 64-Spiele rausgeworfen für ein Apple und ein Ei. Und da hatte ich mir das dann geholt. War auch so, boah, geil, schwarzes Modul und so ein Kram. Und das ist ja auch sowas, traust du ihm auch so ein bisschen hinterher, diesem, wo du so denkst, so scheiße, du hättest damals wirklich so für umgerechnet 5 D-Mark oder so einfach Spiele haben können, die heutzutage einfach das Zehnfache wert sind.
Ich habe mal ein Foto gefunden. Hm? Da hält meine Schwester, da sitzt meine Schwester bei mir im Zimmer, da ist sie ganz klein. Und sie sitzt vor meiner OVP-verpackten Super Nintendo-Spielesammlung und hält einfach Illusion of Time hoch. Und vor ihr liegt einfach ein brandneues Vampire's Kiss. OVP.
Krass.
Und das ist so. Und das Bild hasse ich so sehr. Ja,
das glaube ich.
Weil ich glaube, ich damals sogar das Foto geschossen habe, um diese Spiele, die auf dem Bild sind, zu verkaufen.
Nein, ja.
Und die habe ich dann auch verkauft. Und irgendein Lucky Bastard hat dann meinen Vampire Kiss gekauft. Aber das war halt auch, Alter, das war vor 20 Jahren.
Ja, natürlich. Weißt du? Also, ging mir ja nicht anders.
Vampire Kiss hat ja nichts gekostet damals.
Ja, klar. Da musst du auch die Tage dran denken, wie gern ich durch Toys R Us gegangen bin, weil die ganzen Super Nintendo-Packungen so aufgestapelt waren, Mann, und sowas.
Das war geil.
Das hat man zwar leider gar nicht, weil da kommt man da auch auf Mega Drive Sonic spielen, auf Super Nintendo Mario. So ganz ehrlich, das Ding ist, diese Konsolen können sie heutzutage nicht mehr hinstellen, weil die ganzen Asozialen das einfach wegklauen, die Scheiße, so die Controller und so ein Zeug. So, das gibt's ja total auch gar nicht mehr. Super schade.
Das ist echt schade. Es gibt auch keine Grabbeltisch Schätze mehr. Also kennt ihr es noch? Früher bin ich gerne in so alte Spieleläden oder halt in Karstadt oder so, und in Grabbelkisten waren manchmal solche Perlen für 5 Euro oder so. Gerade Game Boy Advance Spiele oder so. Das war halt so krass. Da konntest du immer echte Schätze finden. Ich habe mal Final Fantasy Tactics, das war falsch etikettiert, in einem Realkauf gefunden. Und das war auch nicht eine dieser abgegrabbelten Packungen, wo du dann das an der Information dann den Inhalt bekommen hast, wo alle Leute schon die ganze Packung zerstört haben mit ihren widerlichen Drecksfingern. Sondern das war so richtig geil in so einem Safer drin. Und halt quasi neu und eingeschweißt. Das habe ich für 10 Euro damals bekommen. Das war gerade neu, das Spiel. Das war halt einfach ein Jackpot. War jetzt keine Grabbelkiste, aber war Wahnsinn.
Nee, klar, aber das gibt's auch heutzutage nicht mehr, weil dann so Läden wie GameStop gekommen sind, die selber zu Reseller-Schweinen mutiert sind. Das Ding ist, ich war da die Tage zufällig nur drinne und dann hatten sie auch zum Beispiel Pokémon Schwarze Edition für Nintendo DS und Weiße Edition für jeweils 40 Euro gebraucht am Start, weil sie halt genau wissen, was die Dinger wert sind. Das ist halt irgendwie, ich finde, das ist so ein bisschen, das macht den Zweck kaputt, worum es da eigentlich gehen sollte. Ich meine, bei so einem Laden wie GameStop müssen wir nicht drüber reden, was das, ne? Aber trotzdem. Auf der anderen Seite, ich habe die von Crash Bandicoot dafür 30 Euro die First for Figures Figur bekommen, weil die irgendwie einen Abverkauf davon hatten.
Die ist sehr schön.
Die finde ich auch richtig schön. Da hatte ich mich gefreut.
Dafür habe ich mehr bezahlt. Was wollte ich sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe es vergessen. GameStop. Ja gut, das ist halt eine politische Geschichte. Wir haben ja auch in letzter Zeit, oder haben sie auch zumindest so PlayStation 2 und PSP-Kram immer mal irgendwo gebraucht in der Ecke liegen. Und dafür ist es tatsächlich manchmal ganz okay. Aber ich war jetzt letztens hier in dem Dings, in diesem Console Mania, der hier in Aschaffenburg ist. Und das ist auch gar nicht so ein schlechter Laden. Ich finde ja gerade so, wenn man jetzt so ein bisschen Zeug sammelt und irgendwie so jede Konsole sammelt, gerade ist halt eine gute Zeit für so PlayStation 2, 3, Xbox Alt, Xbox 360, weil das sind halt so Dinger, die will jetzt gerade einfach keiner haben. Obwohl ich glaube, Xbox Classic wird gerade so leicht.
Ja, das fängt gerade so langsam an, das kannst du wirklich zuschauen, auch PS2 und Wii, also man ist jetzt gerade, glaube ich, noch richtig drinne, wenn man das für einen akzeptablen Preis haben möchte, aber so in 2 Jahren wird das auch alles nochmal um einiges teurer.
Ja, deswegen mache ich mir gerade meine Xbox, so jetzt gewisse Sammlung jetzt voll machen, damit man nicht dann irgendwann wieder vor dem gleichen Scheißproblem steht, wie jetzt aktuell bei Super Nintendo und Co. Ja, obwohl Sega-Sachen ja irgendwie nie so richtig teuer geworden sind. Ne? Also Mega Drive und Master System geht's. Da gibt's natürlich auch Sachen, die teuer sind, aber es ist einfach nicht so.
Aber viel weniger.
Ja, jetzt reden wir über diese Preispolitik-Geschichten. Ist egal. Turok war ein krasses Spiel. Damals krass wegen abgedreht und ich find's krass, dass es wieder da ist. Ich habe eben ein Video dazu nochmal angeguckt, hier nebenbei. Megi sieht mega scheiße aus,
aber hat den Charme von damals. Anders als
Secret of Mana. Aber ich finde den Preis für 20 Euro dafür zu verlangen, ja, ist schon hart, ist Alter, pro Spiel.
Ich fand die Überleitung aber gut, Tim.
Also Dankeschön, so. Dankeschön. Hau raus, Jules. Secret of Mana.
Okay, jetzt redet mal über Secret of Mana.
Secret of Mana, würde ich sagen, ist das Hauptproblem die Grafik. Das sieht einfach so krass nach Handy-Tablet-Spiel aus, dass ich gut verstehen kann, dass viele da gar keinen Bock drauf haben oder sich dann einfach doch lieber, weil sie angefixt sind, die alte Variante noch einmal rausholen. Ich muss gestehen, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber kann im Kritikpunkt jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist. Also so ist es wirklich. Sieht einfach aus wie ein Handyspiel leider. Dadurch geht sehr viel an Charme verloren. Dafür hat es jetzt eine Sprachausgabe, die meines Erachtens nach gut gelungen ist.
Aber auch völlig unnötig, oder?
Ja, natürlich. Das kommt auch wieder hinzu. Also auch das ist etwas, wo ich sagen würde, dadurch geht auch wieder noch mehr Charme verloren. Es ist so ein bisschen, als würde man A Link to the Past neu auflegen und dann auch da auf einmal allen eine Sprachausgabe geben oder so. Würde nicht klar gehen, funktioniert halt auch nur in Breath of the Wild, so richtig. Dementsprechend, man muss es auch gar nicht so lange, weil es ist wirklich, Secret of Mana sollte jeder kennen, wenn nicht, ganz schnell, das Mana-Schwert wird von einem Jüngling gefunden, der es rauszieht und dadurch sorgt, dass einfach die Welt von Monstern überrannt ist, er wird aus seinem Dorf verbannt, die arme Sau, auf seiner Reise dann dieses Mana-Schwert wieder zu seiner alten, glorreichen Zeit zurückzuführen, kriegt er 2 Gefährten, war damals für ein SNES das allererste Spiel, was mit bis zu 3 Spielern gespielt werden konnte. Habe ich jetzt auch mit meinem Cousin damals gemacht, war super cool. Ist immer noch so schwer wie damals. Ich habe das Gefühl, die Bosse sind leichter, warum auch immer, aber alles andere ist nach wie vor so schwer und nach wie vor ziemlich, ziemlich asozial, wenn da so diese blöden Backenhörnchen mit ihrem Bogen einfach die ganze Zeit auf dich schießen und dich dann instant teilweise töten können. Aber ja, also am Ende des Tages ist halt das Ding, weil ich kann ja auch jetzt schlecht sagen, holt es euch für Super Nintendo. Solltest du A, brauchst du dafür ein Super Nintendo, B, kostet das Spiel auf Super Nintendo um einiges mehr als jetzt dieses Remake. Ansonsten ist es unter der Fassade ist aber immer noch Secret of Mana. Also,
aber über das SNES Classic Mini kannst du es gut spielen heutzutage.
Stimmt, da ist es ja drauf, ne?
Ja, hast du die Vita-Version gespielt oder die PS4-Version? Weil das ist ja Cross-Buy, ne? Glaube ich. Nee, das kostet, glaube ich, 10 Euro kostet die PS4-Version weniger, aber 30 Euro für PS Vita und 40 Euro für die PS4-Version finde ich auch happig.
Wäre auch nächster Kritikpunkt, finde ich sehr happig. Dafür am Ende des Tages haben sie auch viele der Fehler in Anführungszeichen rübernommen, dass zum Beispiel nicht alle auf die Gegner einhauen können und so ein Kram. Also ganz ehrlich, 20 für die PS4, 10 für die PS Vita-Version, mehr würde ich dafür in der Form nicht ausgeben, denn sind wir ehrlich, sie haben halt die Grafik aufpoliert, die aber eben eher nach Handyspiel aussieht und da kann man wahrscheinlich sein Geld doch besser investieren oder dann eben wirklich direkt zum Klassiker greifen, siehe SNES Mini oder wenn man vielleicht doch irgendwie das Glück hat, noch ein Super Nintendo zu Hause zu stehen zu haben, zumindest sich das Modul davon zu holen.
Ja.
Ja. Mehr gibt es dazu auch wirklich gar nicht zu sagen. Also Spiel trotzdem fällt mir immer noch schade. Weil, also ich glaube, ich verstehe es auch nicht. Also entweder sehr gute 2D-Grafik, das wäre ja auch mega gut gegangen. Da gibt es ja auch schöne Beispiele von, einfach hochaufgelöste 2D-Grafik. So schön gezeichnet oder sowas. Oder einfach nices 3D. Ich weiß nicht, warum man diesen, das ist so, sieht aus wie dieses hier, was haben wir jetzt rausgemacht? Final Fantasy 15 für Handy in der wie viel? In der Chibi Edition oder sowas.
Genau.
Und so sieht leider auch Secret of Mana aus. Und das ist halt, weiß ich nicht, wird dem Titel meines Erachtens nach auch nicht wirklich gerecht. Aber eine Enttäuschung jagt die nächste, denn Tim hat Metal Gear Survive gespielt.
Cool.
Da muss ich ja ein bisschen weiter ausholen. Also ich werde den Test kurz fassen, weil es, glaube ich, nicht so hochinteressant. Aber es ist ja so, dass die Gamerschaft ja so Gossip-geil ist teilweise. Und was mich ja, also mich, ich liebe Gossip, aber nicht in, auch nicht, was Stars angeht oder so. Und auch nicht hier die Gaming-Branche, sondern mehr so unter Freunden so. Also wenn Jules mal wieder über Max lästert und so und andersrum, das finde ich halt spannend. Aber das, ich verstehe das nicht. Dieses ganze, ja, Kojima ist unser strahlender Superheld und Konami ist böse, weil die haben sich zerstritten. Und ich stelle mich sofort auf eine Seite und positioniere mich auf dieser Seite einfach, weil ich Metal Gear Solid-Fan bin. Und deswegen muss ich, Kojima könnte ja, man weiß es ja nicht, was dahinter verschlossenen Türen gewesen ist. Und nur weil Konami eine große Firma ist, die ja per se immer böse sind, böse, grausam und gemein und nur Geld scheffeln wollen, mag ja sein. Aber ich glaube auch nicht, dass Kojima, jemand, der wirklich tausendmal seinen kompletten Namen auf der Packung drucken lässt und wenn das der Spieltitel kommt, steht überall Hideo Kojima. Ich meine, habt ihr mal irgendein Metal Gear Solid Teil gespielt, ohne dass nicht alle paar Sekunden Hideo Kojima da steht, ist quasi nicht möglich. Und ich glaube, so eine Person kann schon, die so ein Superstar ist, kann schon mal sehr abgehoben und unfair sein. Und deswegen weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen unfair ist, wenn man da immer nur Konami als bösen Buhmann sieht. Wir kennen die Hintergründe gar nicht genau. Ne? Man kann sich da, glaube ich, einarbeiten, recherchieren. Ich liebe Metal Gear Solid, ich liebe auch Kojima für das, was er uns gegeben hat. Aber ich tue mich da immer schwer, so eine Position einzunehmen und zu sagen, ja, das war bestimmt genau so. Und wir können es nämlich nicht genau wissen. So, ne? Wir sind da ja gar nicht, keine Ahnung, klug genug und wir haben gar nicht alle Infos darüber. So, und deswegen finde ich schon mal blöd, wenn man nur deshalb schon dem Spiel vorab irgendwie bei Metacritic sich extra ein Konto anlegt und das Spiel schon mal schlecht bewertet, obwohl man es noch nicht einmal gespielt hat. Und,
ja gut, ist aber immer
ja,
so.
Das ist halt, aber also, da besonders, also das ist ja, da besonders, da fällt es besonders auf, wenn du, ja, für Hideo mache ich das jetzt. So,
Aber also, dass Konami sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert hat, darüber brauchen wir nicht diskutieren. So. Also die gehen komplett auf den Handymarkt, ja. So, sie gehen auf Yu-Gi-Oh! Und immer noch, die glauben immer noch, dass Pro Evolution Soccer irgendwann FIFA ablösen wird. Aber
immerhin bringen sie es noch raus und haben nicht
komplett aufgegeben. Gleiche Prognose auf dem Aktienmarkt. Und
Game Pro Evolution Soccer ist ja nicht scheiße. Das hat ja immer noch
seine Ja, Fall. Aber trotzdem, aber Konami, guck mal jetzt auf andere Zeiten zurück und guck mal, was Konami alles geleistet hat. Sie haben so krasse Marken und sie haben alle Marken sterben lassen, so. Und sich mit Kojima anzulegen oder ist halt einfach erstmal nicht schlau. Ja,
natürlich
so. Also das ist natürlich, man sagt ja auch immer, dass das vor allem war, weil sie gesagt haben, dass er nicht massenkompatibel arbeitet. So, das wäre ja einer der Gründe gewesen. Und dann, ich finde schon, dass es aber so, das ist halt zu sagen, so, ja, wie die Klickzahlen passen mir nicht, so, dann holen wir lieber noch irgendeinen Mongo-YouTuber dazu und hauen die großen Künstler halt raus. Und ich finde halt, dass Konami sich, dann lassen sie so ein Projekt wie Silent Hills sterben, auf das sich wirklich viele Menschen gefreut haben. Dann die Marke Silent Hill ist auch einfach irgendwie seitdem tot, so, was auch schade ist, weil es eines der wenigen großen Horrormarken war, die wir noch hatten, plus das, was Konami früher alles geleistet hat. Also ich finde jetzt nicht, so, ich finde jetzt auch nicht, dass Kojima ein Unschuldslamm ist.
Das war ja nur das, was ich sagen Konami wollte.
Ne? Die haben die letzten Jahre nur Scheiße gebaut und ich finde, der Trouble hält weiter an.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Und ich wollte auch überhaupt nicht Konami in Schutz nehmen. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass Kojima komplett ein angenehmer Kooperationspartner ist oder nicht abgehoben ist oder so.
Das ist ein Künstler, ja, Alter. Der Typ natürlich. Hat ein Rad ab.
Und in Japan wird er ja noch mehr gefeiert als überall sonst. Also, und bei uns ist er schon ein Superstar. Er lief ja auch einmal ohne Security an mir vorbei. Und da habe ich gedacht, hoch ist der klein. Aber alles Weitere sage ich, spare ich mir jetzt einfach. Krasser Typ jedenfalls und auch krass, was er geleistet hat. Und ich liebe Metal Gear Solid so. Das sind aber Voraussetzungen, da könnte man jetzt sagen, ja, dann kann man das Spiel ja nur hassen. Aber ich wollte dem Ganzen eine Chance geben. Den ersten Trailer fand ich super scheiße, hab gedacht, das kann ja nichts werden. Dann waren aber die ersten Stimmen so von Leuten, die es zuerst gespielt haben und so Vorschauen rausgehauen haben, so, ja, ist besser als gedacht. So, dann hatte ich Hoffnung. Und dann habe ich gedacht, okay, schon irgendwie Bock. Und dann habe ich es gespielt und das ist halt einfach komplett seelenlos. Es ist ein Survival-Spiel und es hat viele gute Ansätze. Also ich finde zum Beispiel, das Schleichen fühlt sich gut an. Das ist auch wie in Metal Gear Solid, wie es sein sollte. Du hast viele Möglichkeiten, dich da auszuleben. Und mit der Online-Verbindung hat alles super geklappt. Du kannst halt in einer riesigen Open World auch mit anderen zusammen auf Zombie-Jagd gehen und zusammen überleben. Und die ganzen das Ressourcen sammeln und so ausarbeiten und so weiter. Das ist alles ganz gut gemacht, auch wenn es teilweise ein bisschen unhandlich ist und du am Anfang erschlagen wirst von Infos, und das hasse ich ja immer, wenn du direkt so reingeworfen wirst und so, mach mal das, mach mal das, mach mal das, 3-Stunden-Tutorial, mega ätzend. Und dann aber so wenig rauszuholen aus der Marke Metal Gear, so langweilige und öde Figuren da rein zu, so eine abstruse Story, die null Sinn gemacht, da einzuführen. Das Ganze, das Speichern ist ein Krampf. Und die Missionen sind so eintönig und immer wieder das Gleiche. Und du musst online sein. Also du kannst auch nicht mal, es ist eigentlich total auf Singleplayer ausgelegt. Also du kannst es komplett quasi als Solo-Kampagne spielen. Aber es ist trotzdem Online-Zwang, was ich auch immer hasse. Weil wenn mal wieder das PlayStation Network, das kennt man ja, mal wieder abkackt, dann geht halt gar nichts. Du kannst es nicht spielen. Das nervt mich halt. Hat mich schon bei Destiny 2 genervt. Und die Gegner sind halt auch immer die gleichen. Das sind halt immer diese Zombies mit diesen Kristallen im Schädel. Das Design finde ich eigentlich ganz nett. Aber boah, ist das ganze Ding seelenlos. Und Mann, das macht auch nicht wirklich Spaß. Also diese ganzen Versatzstücke aus Metal Gear Solid-Teilen, wie aus Metal Gear Solid 3 Snake Eater, was ja mein Lieblings-Metal Gear Solid ist, mit den Tieren und mit, dass du jagen kannst und so, dass es Flora und Fauna gibt quasi, das finde ich halt auch wieder cool, auch in Metal Gear Survive. Aber nee, das hat mich halt null. Also da tröstet auch nicht drüber hinweg, dass es nur 40 Euro kostet und halt mit Metal Gear Atmosphäre rüberbringen soll, was halt leider viel zu kurz kommt. Also ist leider wirklich ein Rohrkrepierer. Ist nicht das schlechteste Spiel der Welt, aber das war nix. Monoton einfach.
Ich verstehe den Move nee. Nicht. Also dann kickst du den Typen raus, dann machst du so ein Schrottspiel. Was keiner, also das macht doch keinen Sinn, dass es das gibt.
Vor allen Dingen, wenn du dich mal in die Historie der Spieleentwicklung umschaust, wie viele Spiele auf dem Papier gecancelt worden sind, Spiele, die teilweise schon fertig waren, die nie das Licht der Welt erblickt haben, oder Spiele, die nahezu fertig waren, wo irgendwann was geleakt wird und im Internet siehst du das, oh, wäre das geil gewesen und so. Und Sachen, die auch hundertprozentig ein Hit gewesen wären, dieses Star Wars, wie heißt es, 1313 oder, nee, wie heißt denn das?
War schon richtig, 1313, ja.
Ja, genau. So viele Sachen, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, warum habt ihr das denn gecancelt oder habt ihr das nicht rausgebracht? Das hätte man canceln müssen und was anderes daraus machen müssen und zu zeigen, wir können auch ohne Kojima was Geiles bringen mit der Marke. So, wir wollen es euch beweisen, wir haben die Kritik gehört und wir zeigen, beweisen es euch jetzt. Aber nein, kommt sowas dabei raus, das raff ich nicht. Schade.
Ja, es ist irgendwie sehr, 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 sehr schade für, also sie müssen halt aufpassen, dass sie jetzt nicht die Marke kaputt machen, ne? Weil, also ich meine, die Marke, das ist ja immer so eine Sache. Wann geht eine Marke kaputt? So, also wenn jetzt nicht irgendwann rauskommt, dass der Entwickler Hitler war, dann, wo wir gleich noch einen schönen Übergang zum nächsten Spiel haben, nämlich Kingdom Come. Woo! Aber dann hast du ja eigentlich immer so, also ist ja bei Ghostbusters so, der neue Film hat ja nichts kaputt gemacht, hat halt einfach keinen Schwanz interessiert. Aber ist halt trotzdem einfach blöd. Also für Metal Gear, ich verstehe halt, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum, dann steckt man die Kraft da rein und sagt so, okay, wir organisieren ein Team, die entwickeln dann dieses lieblose Stück Spiel. Warum dann nicht lieber nochmal ein Silent Hill oder so? Gut, was habe ich schon zu melden? Ich bin Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, Prinz von Hessen. Ich habe keine gesunde Meinung zu den Dingen. Es ist schade, dass es so belanglos ist. Und gerade nach dem, meiner Meinung nach, sehr guten Metal Gear Solid 5, ein herber Schlag ins Gesicht dieser wunderschönen Serie. Aber umso mehr freut man sich auf Deadly Stranding, weil ich glaube, das wird gut. Ich weiß zwar noch nicht, was wird, aber es wird gut. Der neue, erste große Kojima-Titel.
Na! Mit dem einen Fatzke gut. Aus der blutige Pfad Gottes und hier
Ben
Zombie und RTL 2
und, ja, Asis
7, die Serie Sendung. Walking Dead, so.
Norman Reedus, meinst du?
Ja, genau.
Norman Reedus, du denkst halt auch hier, Oscar-Gewinnerchen, Guillermo del Toro hat doch auch einen Auftritt.
Und Mads damit Mikkelsen,
ja, den liebe ich ja.
Aber ich stimmt, Mads Mikkelsen ist auch noch dabei und damit vereint er ja, also Mads jetzt nicht, aber damit vereint er ja sozusagen das Dream Team, Guillermo und Norman Reedus und sich selber, um nochmal ganz kurz zu sagen, Konami, wir haben es auch ohne euch hinbekommen, ein Spiel zusammen zu machen, gell?
Gell?
Ja, das werden sie sagen, sind alles Hessen. Das wäre ja eigentlich das Team gewesen, das ist Geld, das wäre das Team nämlich gewesen hinter Silent Hills Und diesem Spiel, ich werde, was ist das Spiel, was nie rausgekommen ist, dem ich mir am meisten hinterher trauert? Ich glaube, bei mir war es Silent Hills. Ich war wirklich, ich war 2 Tage, als sie gesagt haben, dass gecancelt war, richtig niedergeschmettert. Ja. Das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich PT so krass fand in seiner Grundidee. Und das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, aber so dieser ganze Move, dieses ganze, wir machen dieses Spiel, nennen es PT, keiner weiß, was ist, das war alles schon wieder so, also so ein Mythos und so geil konstruiert. Und so, dann frage ich mich dann immer so, also wie geil wäre denn dieses Spiel gewesen so?
Aber es hat ja trotzdem zum Beispiel Resident Evil 7 zu dem gemacht, was es ist. Also ich vermute mal krass, dass sie gedacht haben so, wir erkennen, was ihr wollt.
Ich glaube, dass PT den Horrormarkt so krass beeinflusst hat. Ja. Das kostenlose Horrorspiel, was 2015 mal irgendwann mittags rauskam. Der Playable Teaser von Silent Hills hat, glaube ich, die Horrorwelt mehr beeinflusst als viele, viele Horrorspiele davor und danach. So, das ist echt krass lustig, so, dass dieses Spiel so viel konnte. Aber das spricht halt für die Qualität dieses
Ich hatte Mannes, ne? Vier Freunde, wir waren zu 5 bei mir zu Hause. Es war am helllichten Tag, das Licht war an und trotzdem hat sich keiner getraut, dieses scheiß Spiel besonders weit zu spielen. Weil wir nicht wussten, was passiert ist. Es war damals noch nicht so bekannt. Es hieß nur, es ist krass. Und es hat uns alle fertig gemacht. Wir waren alle Schisser. Ja, legendär. Aber es gibt ja noch andere Spiele, die schön sind, die nicht gecancelt worden sind. Unter anderem auch das
Leider EA-Spiel heute keins dabei.
Fee.
Achso.
Fee. F-E. Seltsamer Titel, seltsames Spiel irgendwie.
Da fehlt ein E.
Will in diese liebevolle Indie-Kerbe schlagen, glaube ich. Ist auch kein mieses Spiel, aber ich wusste nicht so richtig, was es von mir will. Du steuerst ein Tierchen durch eine recht unübersichtliche, aber atmosphärische, magische Welt und weißt manchmal nicht, wo du hin musst und kannst andere Tiere durch Gesang reiten. Ja.
Die dann wieder, ja, oder die können es halt Fähigkeiten, die rennen dir dann hinterher und du kannst dann mit deren Fähigkeiten wieder andere Orte erreichen. Ich glaube, das ist alles ganz nett gemeint. Mich hat es aber auch einfach gar nicht gecatcht. Also ich habe es gezockt und war wirklich so, nach einer Stunde war ich auch so, ach Leute, irgendwie ist das alles gerade so. Also ich meine, es ist ja wirklich eine Zeit, in der Indie-Spiele und kleinere Titel irgendwie, und so, ich bin dafür sehr empfänglich, weil sie halt nicht so lange dauern, weil sie oft liebevoll gemacht sind, weil das von großen Videospielfans kommen solche Titel ja auch oft. Und da ist irgendwie so, das wirkt alles so zusammengeschustert und so konzeptlos teilweise. Also ich weiß nicht, ob ich das komplett falsch aufgefasst habe. Ich war in dieser 1 Stunde einfach nur verloren in diesem Spiel und habe immer wieder schöne Ansätze gesehen, aber die dann wie durch zu viel Wahllosigkeit drumherum und zu viel, also mir hat der rote Faden gefehlt. Und das hat mich irgendwie,
Wir sind ja auch verwöhnt so von so schönen Spielen wie Ori and the Blind Forest zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen daran erinnert, finde ich, nur aus einer völlig anderen Perspektive. Aber so vom Grafikdesign und diese märchenhafte Welt und auch das von Ubisoft, dieses kleinere Spiel, wie hieß denn das noch, was rundenbasierte Kämpfe hatte?
Wow, natürlich.
Mit diesen Tröpfchen.
Ja, wissen alle, was du meinst, aber ich komme auch nicht drauf.
Wo du die Prinzessin gespielt hast. Das sind alles so schöne, hübsche Spiele und mittlerweile reicht es, glaube ich, nicht mehr, dass es einfach atmosphärisch schön ist und so eine schöne optische, neue Märchenwelt zeigt und dass du halt irgendwann denkst, so, ja, ich bin jetzt auch übersättigt. Da gehört jetzt noch ein bisschen mehr zu. Da muss die Substanz hinter dem Spiel noch mehr stimmen, dass man davon gekickt wird und nicht nur der Grafikstil und die Atmo. Könnte sein, dass es das ist.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist oder keinen Spaß macht, aber es ist halt so, man muss es echt nicht spielen. Also schön, dass von EA immer sowas wieder kommt, aber ja.
Ich denke auch, es richtet sich mehr an Leute, die nicht so oft Videos spielen und auch schnell frustriert sind und sowas. Und viel eher so, da hast du halt ein schönes Adventure, das ist leicht gehalten, das ist vielleicht, richtet sich vielleicht auch eher an jüngere Spieler und ist halt so ein bisschen zum Runterkommen und so nebenher spielen. Also ich denke so an uns drei ist das, wir sind da die komplett falsche Zielgruppe für.
Ja, sowas wie Unravel hat EA ja auch rausgebracht. Das ist auch so ein bisschen untergegangen. Dem hätte ich auch mehr Aufmerksamkeit gewünscht. Das fand ich viel schöner zum Beispiel. Also das
stimmt.
Und das war aber auch so, war jetzt auch nicht so der Bringer-Titel, glaube ich. Aber schön, dass EA trotzdem noch dahinter. Also EA ist nicht ganz so böse, wie es immer gemacht wird, sag ich mal. Vielleicht. Zumindest versucht es, das zu verbergen. Also ich kann ja diesen EA-Hate nicht immer so ganz nachvollziehen, aber natürlich gibt es auch Gründe, warum man die hassen könnte.
Ja, ist halt wie mit jeder großen
Firma. So wie der erste Live-Auftritt von Radio Nukular halt zum Beispiel.
Stimmt, der war sehr hassbar. Die Emma hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich damals. Nee, also ich habe zu dem Spiel jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Aber ich habe es auch einfach nicht genug gezockt, als dass ich jetzt, so krass ausführlich noch näher bringen könnte. Ich fand es nach einer Stunde halt einfach, war ich so, ja, okay, danke, tschüss. Hm. Dann habe ich es mir noch gekauft und einen Tag später kam der Code. Naja, so ist mein Leben.
Nicht genug gezockt und auch bemustert oder nicht bemustert worden sind wir mit Kingdom Come Deliverance. Ich weiß gar nicht, also ich habe keinen Code bekommen. Shame on you, Publisher. Ich habe gerade vergessen, wer ist denn das hier? Koch Media?
Koch Media. Wer bringt
das bei uns raus? Ja.
Ja, ja.
Also, ne, da könnt ihr euch mal ein Beispiel an anderen Publishern geben, aber weiß ich auch nicht, was wir davon halten sollen. Nein, das ist aber nicht der Grund, warum wir es nicht getestet haben, glaube ich, oder? Jedenfalls, ich hatte gerade keine Zeit und auch nicht so viel.
Ich hatte einen Code. Mich liebt Koch. Koch, ey, wir sind cool, wir sind down, dankeschön. Und auch noch für die anderen Codes, die ich all meinen Freunden geschenkt habe. Das war so nett, dass ich an mich gedacht habe einfach. So, und da habe ich einfach mal Osman gegeben. Und nur so Leute, die Ritterspiele auch richtig scheiße finden. Denen habe ich die ganzen Codes gegeben. Und ich habe dir auch gesagt, so, bitte nicht Tim und Julian geben, aber allen anderen. Auch Leute, die gar keine Xbox haben, einfach einen Code gegeben. War ganz gut.
Ich erinnere mich dann dran, wenn ich dich wieder mit Indie-Codes versorgen muss, ne? Magst du?
Mhm. Naja. Und was wollte ich denn sagen?
Kingdom Come, Ritterspiel. Nee, hast du eine Stunde gespielt?
Kein Bock mehr.
Ja, eine Minute.
Ich habe keine Stunde gespielt, ich habe 10 Minuten gespielt und war so, ja, das ist ja mit Rittern. Ritter finde ich scheiße, tschüss. Hab ich ausgemacht, deinstalliert. Dann habe ich gedacht, ja. Ist ja auch groß in der Presse diskutiert worden, weil irgendeiner, der da mitentwickelt hat, hat ja anscheinend auch ein bisschen nicht so ganz schlaue Ansichten auf die Welt. Aber ich habe das alles nicht nachvollziehen können, beziehungsweise, also das heißt nachvollziehen können, ich habe es einfach nicht gelesen und habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich mir einfach dachte, die Diskussionen im Internet haben mich einfach nur wahnsinnig gemacht. Und ich hatte Fieber und hab dünnes Kacke in meinem Klo gemacht, habe ich gedacht, ich muss mich gerade mit schöneren Dingen beschäftigen. Dann habe ich es ignoriert. Gekonnt ignoriert. Hab gesehen, in der Autokino-Gruppe gab es eine sehr wichtige Diskussion zu dem Thema. Also super, dass alle wieder was zu reden hatten. Mich fand es einfach nur, ich war so, ich hab's reingemacht und war so, ah, lame, sieht dumm aus, tschüss. Und dann war's weg. Aber wir haben jemanden gefunden.
Genau.
Eine Hörerin von uns, Martina Gassner heißt die ist aus der Schweiz und die macht in der Schweiz Videospieljournalismus und ich glaube bei einem kleinen regionalen Sender oder so. Ja,
beim SFR. So klein ist das nicht. Aber gut.
Ist es nicht klein? Siehst du, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und mit der habe ich auf Instagram irgendwie vor ein paar Tagen hin und her geschrieben, weil die ist großer Rumblepack-Fan und hat uns sehr gelobt und hat gesagt, meine Mancave hätte keine Couch, das findet sie dumm, weil sie die Bilder gesehen hat. Und dann hat sie mich gefragt, was haltet ihr denn eigentlich von Kingdom Come? Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es die Jungs gespielt haben. Ich habe es nach 5 Minuten ausgemacht. Und dann hat sie nur gesagt, das passt ja auch, weil das Spiel, man muss da sich die ersten 6 Stunden durchbeißen und dann hat man es der besten Spiele, die es gibt und ist halt sowas wie ein Dummheitsfilter. Und da habe ich gesagt, das ist sehr nett, dankeschön. Und dann habe ich gesagt, mach du doch einfach wenn du so schlau bist, du Schweizer Vibe, dann mach du doch die Review, weil ich glaube nicht, dass wir es gezockt haben. Es hat ja auch von uns wirklich niemand gezockt. Deswegen hier für euch Martina Gassner vom Indie-Fernsehsender SFR mit ihrer Review zu Kingdom Come Deliverance. Viel Spaß.
Hallo, liebes Rumble Pack. Eigentlich wollte ich ja nur fragen, ob ihr an Kingdom Come Deliverance dran seid und wie es euch dort so gefällt. Da meint Max, er hat das Spiel ja schon aufgegeben und ich könne doch einen Einspieler schicken. Ich glaube ja, er hat das nur gesagt, weil er dachte, ich mach das nicht. Aber da hat Max leider falsch gedacht. Ich mache das natürlich sehr gerne. Als hauptberuflicher Rumble Pack Fan ist mir das wirklich eine Ehre. Martina mein Name, nebenberuflich auch noch mit Games zu tun. Ich schreibe viel und plapper viel darüber, hier in der Schweiz für SRF Digital. Darum vielleicht auch der komische Akzent. Meistens aber liege ich wirklich einfach zu Hause in einer Ecke in Embryostellung und weine da ganz fürchterlich und warte scrollend in meiner Podcast-App darauf, dass die neue Folge vom Pack erscheint. Ja, und jetzt bin ich da vielleicht sogar drin. Drum, ja, lass mich von Kingdom Come Deliverance erzählen. Ich habe ja ganz ehrlich von Anfang an mich recht auf dieses Spiel gefreut und gleichzeitig hatte ich auch Bedenken, weil das soll ein Spiel sein, das ein realistisches und authentisches Mittelalter darstellt. Das heißt, all die Dinge, die wir sonst eigentlich in Games mit Mittelalter assoziieren, Drachen, Zauberer und all der Kram, die werden ausgelassen. Und Andererseits, weil das ein Spiel ist von einem neu gegründeten tschechischen Studio, Warhorse nennt sich das, und die wollen so einen richtigen Rollenspiel-Schinken raushauen. Da wagen sich sonst eigentlich nur große Firmen dran mit großem Budget. Klar, Warhorse ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Indie-Studio. Die haben doch ziemlich viel Budget über Kickstarter zusammengekriegt, fast 2 Millionen, und konnten so 150 Mitarbeiter anstellen. Aber im Vergleich zu den großen AAA-Studios ist das immer noch einfach Firlefanz. So oder so, ich muss sagen, Kingdom Come Deliverance ist ganz sicher kein Spiel für jedermann. Ich verstehe drum auch Max, dass er es wieder weggelegt hat. Man muss sich schon irgendwie für diese ganze Mittelalterwelt interessieren oder zumindest damit etwas anfangen können. Ich konnte ja richtig drin abtauchen. Ich kann mich aber auch in Fallout und Skyrim und solchen Spielen monatelang drin verlieren. Bei Kingdom Come Deliverance ist das ähnlich, und gleichzeitig ist das auch ein ganz neues Gefühl, weil man nicht in irgendeiner Fantasiewelt lebt, sondern wirklich das Gefühl hat, in der Zeit zurückversetzt zu werden. Also ins Böhmen um 1400. Es fühlt sich einfach irgendwie echt an. Es hat so viele Details, die mir diese Welt glaubwürdig vermitteln. Von den Gebäuden angefangen und wie die bemalt und gebaut wurden, über Rüstungen, Kleidung bis hin zu den ganzen Handwerkskünsten. Es ist ein bisschen wie Geschichtsunterricht, einfach ohne Geschichtslehrer, dafür mit Videospielen. Also mich hat das unglaublich interessiert und wirklich auch fasziniert. Und wenn man sich dann irgendwann genug umgesehen hat, dann gibt es ja auch immer noch unheimlich viel zu tun. Wir spielen Heinrich oder Henry, je nach Sprachfassung, und sind der Sohn eines Schmieds, also ein ganz gewöhnlicher Typ, wobei eigentlich eher ein fauler Tunichtsgut, der keine Ahnung von der Welt hat. Und genau das vermittelt auch das Spiel mir in den ersten paar Stunden. Wir sind wirklich für nichts zu gebrauchen. Wir können kaum einen Faustkampf ausfechten, ohne dabei zu Boden zu gehen. Und ich habe so 5, 6, 7 Stunden gebraucht, bis da irgendwann die Buchstaben auf dem Bildschirm aufgeschieden sind und der Prolog durch war. Trotzdem kommt man natürlich auch im Prolog schon viel von der Geschichte und von wie das Spiel später funktioniert mit über. Die Geschichte und die Dialoge, die sind nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Sie sind aber auch nicht besonders gut. Sie sind halt so, wie Rollenspiele sind. Also wenn ich da an Skyrim denke, da gab es auch nicht wirklich viel mehr Tiefe. Von dem her sticht das weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite heraus. Aber es interessiert mich einfach, was mit diesem Henry noch so passiert, was er alles noch aus sich macht. Ich finde es eben auch mal toll, nicht einfach immer den Superman oder die Superfrau zu spielen, die alleine gegen ein ganzes Heer antritt und die niedermetzelt ohne Problem und am Schluss dasteht wie der König, sondern einfach mal ein ganz normaler Typ zu sein. Das mag manche frustrierend finden. Ich habe es sehr genossen. Es ist eine sehr langsame Charakterentwicklung, aber auch eine sehr logische Charakterentwicklung, wie ich finde. Denn was wird das denn für einen Sinn machen, wenn zwei Wachen mit ihren Waffen auf uns losgehen, auf uns als unbeholfener Schmied, und wir die einfach so würden niedermetzeln? Also das wäre einfach auch nicht logisch, und insofern passiert das in diesem Spiel auch nicht. Zum Glück aber müssen wir nicht so oft kämpfen, weil das ist ja, wie schon gesagt, nicht unbedingt unsere Stärke. Die meisten Quests lassen sich auch anders lösen. Eigentlich sind es immer so Hol-mir-bring-mir-Aufgaben, solche Dinge, die ich in anderen Spielen eigentlich eher langweilig finde oder die bald mal langweilig werden, weil dieses Hin- und Herlaufen oft nicht viel Sinn macht. In Kingdom Come Deliverance ist das anders, und zwar erstens, weil wir oft entscheiden können, ob wir die Aufgabe machen wollen und ob wir vielleicht lieber zahlen wollen, um etwas nicht holen zu müssen. Oder da gibt es oft schon beim Beginnen der Quest verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir die Quest dann angenommen haben, gibt es auch wieder eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die uns offen steht. Es gibt auch sonst viele Quests, die einfach außergewöhnlich sind. Wenn wir zum Beispiel lesen lernen wollen, müssen wir ins Kloster gehen und dort wirklich in die Bibliothek sitzen und Bücher lesen, weil wir nachher auch gefragt werden nach dem Inhalt, was in diesen Büchern steht, und wer es nicht gelesen hat, kann es nicht wissen. Ich verstehe, wenn das für viele zu mühsam ist, aber ich habe es einfach sehr gerne gemacht. Wirklich kämpfen lernen wir eigentlich erst später im Spiel. ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, wir haben die Chance, bei der Armee zu lernen. Die rüsten uns dann aus und zeigen uns, wie es geht. Also auch da wieder sehr stimmig, wie wir überhaupt zu unseren Skills kommen. Das Kampfsystem an und für sich ist sehr ähnlich wie bei For Honor. Da gab es ja so drei Richtungen, links, rechts, oben, wo man blocken oder schlagen konnte. In Kingdom Come Deliverance gibt es sogar fünf Richtungen, auch wieder sehr realistisch. Es sind Kopf, Arme und Beine, die man jeweils eben blocken kann oder aus dieser Richtung man schlagen kann. In der Mitte gibt es dann noch so einen Punkt, wo man stechen kann, also so in die Brust stechen kann. Ich finde das Kampfsystem eigentlich ganz gelungen und die ganze Frustration, die man am Anfang damit hat, die hat man wahrscheinlich, weil man es einfach noch nicht begriffen hat. Und wenn man dann mal bei der Armee war, kann ich einfach sagen, wird es definitiv einfacher und besser. Wir bekommen dann auch einen Pfeilbogen, auch da wieder drückt der Realismus durch. Wir haben nicht mal ein Fadenkreuz, um zu zielen. Also das ist wirklich ultra schwierig, irgendetwas zu treffen, aber ja, es soll ja realistisch sein. Und wenn wir gerade schon beim Realismus sind, Essen, Schlafen, Messer schärfen gehört alles mit dazu, aber nicht so auf eine nervige Survival-Art, wo man eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, sondern mehr so nebenbei, damit sich diese Welt halt eben auch echt anfühlt. Mich hat's nicht genervt. Was allerdings nerven kann, ist das Speichersystem. Weil es speichert immer nur, wenn man schläft oder wenn man gerade eine Quest abgeschlossen hat. Das heißt, man verliert manchmal einfach so einen Spielstand von 10, 15, vielleicht 20 Minuten. Aber auch hier, das ist einfach eine Designentscheidung, die ganz bewusst getroffen wurde, weil sonst würden wir das ja machen wie in Skyrim. Wir würden einfach speichern, alle ausrauben, niedermetzeln und wenn uns die Konsequenzen am Schluss nicht gefallen, ja, dann laden wir neu. Aber hier muss man sich irgendwie am Riemen reißen und realistisch spielen und falls man dann doch mal will ausflippen, gibt's immer noch einen Speicherschnaps, den kann man brauen oder kaufen. Man bekommt am Anfang sogar drei geschenkt, die kann man einsetzen, dann ist man kurz betrunken und hat aber auch gespeichert. Was vielleicht auch manche nerven kann, sind die Glitches und Bugs, die es gibt. Das wird aber vorne zu immer wieder weggepatcht. Es war aber von Anfang an nicht spielstörend. Also gewisse Dinge haben zwar mal komisch ausgesehen, aber dass ein Brahim irgendwo mitten im Raum steht, wie bei Bethesda, das gibt's bei Warhouse eigentlich nicht. Nur reiten, das geht irgendwie überhaupt nicht. Da muss echt noch nachgebessert werden. Das Pferd bleibt bei jeder kleinen Bodenwelle hängen. Und für ein Studio, das sich Warhorse nennt, geht das meiner Meinung nach nicht. Ganz allgemein aber hat Kingdom Come Deliverance für mich einen sehr guten Mittelweg gefunden zwischen Realismus und trotzdem noch gut spielbar. Für mich ist das einfach ein stimmiges Spiel. Auch wenn es vielleicht nicht ganz genau das Böhmen um 1400 abbildet. Verschiedene Historiker haben das Spiel natürlich auch angeschaut und sind da geteilte Meinungen. Ich habe gehört, die Gebäude, die sind zum Beispiel fast perfekt dargestellt mit all ihren Malereien und was man da noch so sehen kann. Die Kleidung soll nicht ganz so gut gelungen sein. Da soll auch viel vom späteren Mittelalter noch mit einfließen. Dasselbe gilt für Rüstungen etc. pp. Für mich als Laie ist das ganz ehrlich gesagt aber alles scheißegal. Also für mich fühlt es sich richtig an und Punkt. Und das Einzige, was ich hier wirklich auch historisch gesehen bemängeln will, ist die Armbrust. Die gab es um 1400 schon in Böhmen und die wurde einfach weggelassen, ausgespart. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil sie einfach völlig overpowered wäre. Wahrscheinlich hat ja auch dann die Armbrust, die Pfeilbogen abgelöst oder keine Ahnung, wie gesagt, ich bin keine Historikerin, ich wünsche mir einfach eine Armbrust in diesem Spiel. Was mich am meisten nervt an diesem Spiel ist, hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Es ist die ganze Diskussion um Herrn Wawra, den Chefentwickler von Warhouse. Der soll, wie man in der Presse in den letzten Monaten fast überall lesen konnte, ein schräger Typ sein. Manche sagen über ihn, er sei ein Nazi, andere sagen, er sei ein Sexist. Und das alles schwingt auch immer mal wieder in der Bewertung von diesem Spiel mit. Ich finde ja, solange ich das im Spiel nicht merke, dass der Herr Wawra vielleicht eine Ecke ab hat, hat das in der ganzen Diskussion einfach nichts zu suchen. Denn selbst wenn die Vorwürfe um Herrn Wawra wahr wären, was ich übrigens nicht wirklich glaube, Herr Wawra ist einer von rund 150 Leuten, die an diesem Spiel mitgearbeitet haben, die sich ein sehr ambitioniertes Projekt gesteckt haben und dieses Projekt sehr zu meinem Überraschen richtig gut umgesetzt haben. Ich habe richtig viel Spaß damit, ich genieße das Spiel und ich freue mich auch richtig darüber, dass, wenn man alles von diesem Spiel sehen will, 100 Stunden und mehr darin verlochen kann. Ich denke, genau das werde ich tun. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Max hat ja schon aufgegeben, er kann nichts mit Burgen anfangen, hat er mir gesagt. Jules wird es vielleicht noch spielen, ich hoffe ja sehr. Und ich hoffe, Jules, du hast genauso viel Spaß damit. In diesem Sinne würde ich sagen, gehe ich jetzt mal wieder in meine Ecke, mach Embryostellung und warte darauf, bis ihr endlich eure nächste Folge online stellt. Liebe Grüße aus der Schweiz und bleibt bitte immer so, wie ihr seid.
Vielen lieben Dank, Martina, für den schönen Einspieler. Grüße zurück in die Schweiz. Und eins wollte ich noch korrigieren. SRF, Schweizer Radio und Fernsehen, glaube ich. Radio, ja, wie auch immer. Ich liebe den Dialekt. Dialekt ist es.
Akzent. Dialekt ist richtig, ja.
Dialekt. Akzent ist es nur, wenn man eine andere Sprache als eine Muttersprache spricht und das man raushört. Genau. Ne? Wenn man zum Beispiel einen russischen Dialekt hat, aber ein Akzent. Entschuldigung, jetzt habe ich es genau falsch gesagt. Ah, ihr wisst, was ich meine. Was haben wir noch in der Pipeline? Also Kingdom Come, ich glaube, ich werde es nochmal spielen. Ich glaube, wenn es im Sale ist oder so. Dann aber, glaube ich, eher auf dem PC, weil auf Konsolen ist es teilweise ein bisschen... Die sind, glaube ich, ein bisschen überfordert, glaube ich, habe ich gehört.
Ich sah halt wirklich, es sah ganz, 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 ganz schlimm aus. Mhm. Also es war, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Witcher, was vor wann kam Witcher raus? 2015.
Ja, drei Jahre.
Und das ist echt, als hätte es die 3 Jahre, also wenn in 3 Jahren, als hätte es die letzten 6 Jahre nicht gegeben in der Videospielindustrie. So sah das Spiel aus. Da war ich wirklich so, boah, ey. Aber ey, ich will da auch gar nicht, sie findet es geil und sie hat ja auch ihre Gründe genannt, warum sie es geil findet. Ich glaube, für die Leute, die das interessiert, ist es cool. Für mich wird es, glaube ich, nie irgendwas. Aber es ist doch ganz gut, dass ich es trotzdem habe.
Das gute Tschüss. Gefühl, ne? So.
Das gute Gefühl. Aber ich möchte einfach eine gute Videospielmediathek haben.
Kriegst du schon hin, glaube ich. Langsam wächst das ja ein bisschen. So ein paar Spiele hast du ja schon.
Na, ich habe 3, 4 Spiele. Ich habe 37 Spiele, habe ich letztens gezählt. Das ist cool, oder?
Mega. Es gab eine Zeit, da hat die Microsoft-Konsole technisch mehr gerissen als das Sony-Pendant. Das war zu Xbox 360 und PS3-Zeiten. Einfach, weil die PS3 so scheiße zu entwickeln war. Und da gab es zum Beispiel einen Titel, den habe ich aber auf beiden Plattformen gespielt. Später nochmal für den PC habe ich hier auch getestet, den ich geliebt habe, nämlich Bayonetta. Und Bayonetta war auf der 360 wirklich weitaus besser programmiert als auf der wirklich nicht gut programmierten PS3-Fassung. Habe ich trotzdem beide durchgespielt, beide Versionen. Später nochmal auf dem PC, da nicht ganz durchgespielt. Und auf der Wii U habe ich es auch nochmal durchgespielt, Bayonetta 1. Und Bayonetta 2 verdanken wir, dass es das überhaupt gibt, dass Nintendo gesagt haben, wir kaufen die Marke und bringen die exklusiv auf der Wii U. Bis vor kurzem war es noch so, dass es das nur auf der Wii U erhältlich war. Jetzt ist es auch für die Switch rausgekommen, nämlich Bayonetta 1 und 2 in einer Box. Kann man aber auch einzeln kaufen, meine ich. Jules wird uns gleich aufklären. Der hat nämlich beides durchgespielt.
Soweit ich weiß, kann man sicher einzeln kaufen. Also Bayonetta 2 ist halt so haptisch erhältlich oder auch, doch, haha, digital kann man es tatsächlich einzeln kaufen. Wenn man denn möchte, ansonsten so im Laden, nur zu zweit, da ist dann der Teil 2 auf der Karte drin, Teil 1 nur runterladbar. Warum das so ist, vermag ich nicht zu sagen. Es könnte sein, dass Teil 1 einfach nur ein Port von der Wii U ist, während Teil 2 nochmal von Grund auf für die Switch umprogrammiert wurde. Das mache ich daran fest, dass Teil 1 um einiges, aber es sieht verpixelter aus als Teil 2, spielt sich ein bisschen anders auch lustigerweise, sodass man fast vermuten könnte, dass es eher halt in Richtung Wii U geht. Und da war ich eh ein bisschen überrascht. Also klar, der 2er ist neuer, aber so viel würde ich behaupten, haben die sich vorher eigentlich nie getan, was Grafik angeht. Aber zumindest Teil 2 sieht noch um einiges schärfer und besser aus. Beide laufen auf der Switch wunderbar. Also ich muss sagen, die Switch mausert sich immer mehr zu meiner Lieblingskonsole. Gerade mal abends die Hexe mit ins Bett genommen und sowas und da ein bisschen weggezockt.
Und dann hast du noch Bayonetta gespielt.
Und noch Bayonetta gespielt, Mann, ne? Schön die Ansaugstufe, egal. Und Auf jeden Fall, dass mich so gefesselt hat wieder. Ich hätte es gar nicht gedacht. Habe ich beide durchgespielt, mehr oder weniger in einem Rutsch, also an 2 Wochenenden dann jeweils. Teil 2 um einiges leichter als Teil 1, oder zumindest kam es mir nur so vor. dafür eine grandiose Geschichte im zweiten Teil. Mochte ich sehr. Im ersten geht es ja darum, dass unsere titelgebende Heldin Bayonetta ihre Erinnerung verloren hat. Sie ist irgendwie schon 500 Jahre alt, beziehungsweise vor 500 Jahren ist etwas passiert, also ist sie mindestens 500 Jahre alt. Und da muss sie sich gerade so dran erinnern. In Teil 2 hat sie die ganze Erinnerung wieder. Wesentlich ist das aber eigentlich scheißegal. Das Ganze ist japanische Unterhaltung pur, so alles so schön Anime, schön überzeichnet, viel Fanservice wird es ja, glaube ich, genannt, also im Wesentlichen mit sexuellen Anspielungen, und dann sieht man auch gerne mal richtig tief in den Ausschnitt rein oder die Kamera geht dann so ein bisschen unter die gute Dame. Das Coole, was sie so herausstellt, ist, dass hier ihr Kostüm, den sie anhat, es ist ja aus ihren Haaren ist es gemacht, und wenn man dann einen dicken Gegner besiegt hat, dann kann man ein bisschen ganz flott auf den Controller drücken und dann wird sie wirklich komplett nackt, die wichtigen Stellen werden noch von ihrem Haaren überdeckt, und aus ihren Haaren kommt dann eben aus einer anderen Dimension so ein riesen, hat da gerade einer gesäuft.
Julian Laschewski am Weltfrauentag hören Sie Rumblepack.
Ich beschreibe nur, was da passiert. Alles gut, kommt auf jeden Fall so ein Riesenvieh aus einer anderen Dimension raus, dass sie dann eben das dann eben gefressen wird, und dann geht das halt wieder zurück, und das Ganze ist, wie gesagt, spielt dann sehr mit ihren Reizen. Sie ist auch sehr, sehr viele Wortspiele und Zweideutigkeiten. Muss sagen, ich finde sie super, also richtig nice in Szene gesetzt, sehr coole Heldin tatsächlich auch, und ich bezweifle jetzt mal, ist das jetzt so, dass man jetzt hier sagen würde, ja, die ist aber krass sexistisch und pipapo. Also ja, eigentlich gar nicht, die wurde doch sehr gut aufgefasst, denn sie wird ja trotzdem, auch wenn sie nach diesem Ganzen spielt, ist sie ja trotzdem eine starke Frau. Die das ja alles auch smart einsetzt. Aber das ist auch immer
so eine, also ich bin ja nicht so der in Foren sich aufregt über irgendwelche Darstellungen, aber die ist halt übersexualisiert. Und das ist auch immer so eine Sache so, ja, aber Lara Croft ist ja auch eine starke Frau. Ja, die wurde aber auch übersexualisiert auf allen Covern überhaupt, immer nackt mit dicken Titten und so. Also das ist auch so ein Scheinargument. So, ja, sie ist eine starke Frau, aber deswegen darf sie trotzdem überall, wo sie... also ihren Körper in Szene setzen und so. Ist auch egal, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Also ich meine das überhaupt
nicht. Ja, selbstverständlich, ihr könnt uns gerne korrigieren, wie auch immer. Ich habe es nie so wahrgenommen, dass hier jetzt eine große Debatte drum entstand, denn es war trotzdem immer klar, es ist übertrieben dargestellt, es ist Japan, ja, das ist auch, oder? Aber die Kiste öffnen wir jetzt nicht. Aber ja, gerade bei so japanischen Dingen ist es irgendwie immer noch ein bisschen anders. Trotzdem, starke Frau, macht immer noch unfassbar viel Spaß, richtig schönes, sagt man da auch Hack and Slay zu? Ist das ein Hack and Slay? Also es ist ja...
Irgendwie sowas ist es.
Entschuldigung?
Ja, genau.
Irgendwie sowas
ist es. Ja, also es ist wesentlich ja wirklich, es ist ein Gebiet, da muss man alle Gegner töten, indem man verschiedene Kombinationen auf dem Controller reinhämmert. Dann geht man ins nächste Gebiet, auch da wieder killt man alle Gegner mit Schwertern, Waffen, Katana oder andere Dinge, die man hat. Was jetzt cool ist bei der Switch-Fassung, in Teil 1 hat man von vornherein alle Kostüme, die es gab, freigeschaltet, also muss man nicht seine Amiibos zu benutzen. Man hat beispielsweise das Kostüm von Link, hat dann auch direkt ein Schwert von Anfang an mit dabei, also das Master-Schwert dementsprechend, das man dafür benutzen kann. Ansonsten hat man einmal Daisy als Kostüm und Peach als Kostüm. Da kann man dann auch wunderbar dieses, wie hieß das in Anime immer, Panty-Shot oder sowas. Mhm, genau. Das sieht man dann auch immer. Oder halt Samus, durch die Bank weg, alles sehr coole Kostüme. In Teil 2 gibt es dann sogar ein paar mehr dazu. Die muss man aber entweder mit 100.000 Heiligenschein kaufen, was ich viel zu viel finde, oder auch hier mit Amiibos freischalten, was ich wirklich empfehlen kann. Das ist ein Spiel, was Amiibos sehr smart einsetzt, dadurch, dass man Kostüme freischaltet, wenn man sie benutzt, aber auch dazu dann noch beispielsweise diese Lutscher, mit denen sie sich halt heilt, oder aber auch noch mehr Heiligenscheine, das ist eben die
nutzt den Lutscher für mehr Abwehrkraft.
Genau, das ist, die Heiligenscheine werden halt dazu benutzt, da kann sie mit neue Waffen kaufen, mehr Leben und so weiter und so fort. Das ist also eben, mir fällt der Name nicht an, die Währung, dankeschön, die Währung ist es, die Währung in diesem Spiel. So oder so, ganz ehrlich, sie mögen schon ältere Spiele sein, kosten es, glaube ich, zusammen 60 Euro oder 50 im Laden. So oder so, ganz ehrlich, ich habe einen heiden Spaß mit gehabt, immer noch mega gute Spiele, und dieses Jahr soll ja, glaube ich, schon Teil 3 kommen, oder es wird zumindest auf der E3 und auf der Gamescom vorgestellt und anspielbar sein. Ich freue mich unfassbar drauf, also nach Teil 2 richtig angefixt gewesen. Teil 1, ich dachte immer, Teil 1 würde mir besser gefallen, aber Teil 2 ist es doch, denn Geschichte macht irgendwie noch ein bisschen mehr Sinn, macht ein bisschen mehr Spaß, da dran zu bleiben, weil Teil 1 ist mehr so, ja, okay, da ist die Geschichte eher so Mittel zum Zweck, aber Teil 2 fühlt sich viel durchdachter an, macht viel mehr Spaß, ich habe mich gerade komplett wiederholt. Dementsprechend, Tim, was hast du gespielt?
Ich glaube, ich maße mir an, dir diese Frage zu beantworten, warum der erste Teil nur als Download mit dabei ist. Es geht ja gerade wieder um, dass die Herstellungskosten wohl der Switch-Karten gerade für Dritthersteller relativ teuer sind. Das heißt, es ist ja auch das Donkey Kong Country Tropical Freeze ist ja gerade rausgekommen, dass es teurer sein wird als damals in der Wii U-Fassung, obwohl es ja im Prinzip das gleiche Spiel ist. Und das hat damals 50 Euro gekostet und das, für die Switch-Fassung, die bald rauskommt, wird 60 Euro kosten. Und auch, es ist noch ein Spiel, kommt bald raus für die Switch, was auch auf anderen Plattformen erschienen ist. Und das wird auch 10 Euro teurer sein als auf den anderen Plattformen. Das ist Novum, also das kannte man früher nicht. Eigentlich hat es immer auf allen, PC ausgeschlossen, aber auf allen Plattformen sonst gleich gekostet, ne, wenn man von den portablen Fassungen absieht. Aber sonst war er immer, ne, 60 Euro oder 50 Euro. Und ja, da ist es halt anders. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Aber ich glaube, war ja schon damals so bei den Modulen, dass Nintendo ziemlich viel verlangt hat für diese Modul, für die Lizenzen und da für die Herstellung. Und ich glaube, das wird auch ein Grund sein, warum sie gesagt haben, das sparen wir uns lieber in der Herstellung und nehmen das als Download mit dabei. Vermute ich jetzt. Kann auch sein, dass
das, es mit der das Version kann, nee, ja, wirst du bestimmt recht haben. Ja.
So, da, wir haben jetzt, also wir haben ja so eine abfallende Kurve gehabt heute, also mit der Qualität oder mit unserer Zufriedenheit mit den Titeln. Aber mit Bayonetta ging das ja gerade wieder hoch und Kingdom Come kam ja auch von Martina sehr gut an. Aber dem habe ich was hinzuzufügen, nämlich ein Überraschungshit. Moss heißt das Ding. Und das ist ein PlayStation VR-exklusiver Titel. Und die sind ja oft schlecht. Also PSVR-Only-Titel sind ja oft meistens so hingerotzte Scheiße. Die meisten Sachen, die wirklich gut sind, die gibt es halt auch für Oculus und für andere VR-Systeme, für Vive und wie sie alle heißen. Aber Moss ist tatsächlich so eine kleine Perle, so ein Geheimtipp. Das ist nämlich auch was, ich glaube, das würde euch beiden auch sehr gut gefallen. Es ist nämlich ein kleines Action-Adventure, was sehr charmant, sehr liebevoll gemacht ist und was einen auch wieder in so eine Märchenwelt entführt. Und zwar ist es so, ich liebe ja diese kleinen Dioramen und diese Miniaturwelten, ne, wie man sie aus Papas Keller, hier diese ganzen Miniatureisenbahnen kennt oder alles, was so, wo eine große Welt so ganz klein dargestellt wird, wo man viel entdecken kann und so, das finde ich immer voll schön. Auch so Aquarien und so und Terrarien, wenn man da so ein ganz viel Grün ist und da so kleine Sachen zu entdecken sind für die Tierchen, wo drin sie wohnen könnten und so kleine Ruinen und so, sowas finde ich immer cool. Und Moss versetzt euch in die Rolle einer kleinen Maus, die heißt Quill, und die kann wie Link ein Schwert schwingen und die steuerst du auch mit dem Controller, schaust aber in die PlayStation VR-Brille und beobachtest das Ganze wie eine Person, die so ein Diorama oder so ein kleines Aquarium von oben beobachtet. Und du kannst an bestimmten Stellen auch die Welt beeinflussen. Wenn zum Beispiel die kleine süße Maus Quill, die ihre Welt retten muss vor einer bösen Macht, wenn du kannst ihr dann helfen und ihre Welt beeinflussen. Zum Beispiel gibt es an einer Stelle so ein Rätsel mit einem Wasserrad, dass du quasi, da ist eine Brücke, die ist aber hochgezogen und du musst ein Wasserrad in Gang bringen als Gottheit, als Spieler bist du quasi direkt drin im Spiel, beobachtest das Ganze, steuerst sie mit dem Controller, aber wirkst auch auf die Welt ein, indem du zum Beispiel dieses Wasserrad zum Laufen bringst und somit, dass die Brücke runterkommt und Quill darüber laufen kann. Das ist alles wunderschön dargestellt, inszeniert. Quill ist super süß, hat auch tolle Animationen, ist also sehr organisch animiert, sieht sehr hübsch aus und wir wissen ja, VR-Spiele sehen nicht immer schön aus, das ist oft sehr matschig und hässlich, aber ich finde, das ist so ein tolles Gefühl und das strengt auch sehr wenig an und da wird auch keinem schlecht, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das ist auch so ein bisschen dieses Gefühl von A Link to the Past, so dass du quasi in ein neues Gebiet kommst und du quasi immer einen Blickwinkel hast, ne? So ein bisschen wie auch in den Resident Evil Spielen, dass du halt gar nicht dich groß umgucken musst und das ist ja das, was viele schlecht werden lässt bei VR, dass du halt Bewegung hast, der Figur und Bewegung deines Kopfes und alles zusammen lässt das Gehirn irgendwie streiken. Und da ist es halt nicht so, da hast du immer ein bestimmtes Sichtfeld und da löst du dann ein Rätsel oder kämpfst auch ein bisschen. Wie gesagt, man kann auch das Schwert schwingen. Die Kämpfe sind nicht besonders anspruchsvoll, du kannst auch nicht upgraden oder so. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen Zelda-esque und es ist auch mit so einer, also das Spiel startet auch in so einer großen Halle, ein bisschen wie man das aus Harry Potter kennt und die Geschichte wird einem in einem Buch erzählt und man blättert quasi auch die Seiten um mit dem Controller. Und das ist alles so liebevoll und so schön gemacht. Das ist richtig charmant, macht richtig viel Spaß. Und das ist eines der besten PlayStation VR-Spiele, würde ich wirklich sagen. Und es ist halt einfach auch ein Geheimtipp, weil ich wusste nichts davon, bis ich es im Store gesehen habe. Und Muster gab es davon, glaube ich, auch nicht. Und wenn, dann wurden nur sehr wenig verschickt. Ich habe es mir dann gekauft. Es kostet, glaube ich, 20 Euro, meine ich. Und die sind es absolut wert. Ich habe es dann nochmal mit einem Kumpel durchgespielt. Also wir haben uns abgewechselt. Wir haben quasi nochmal neu angefangen und ich habe es dann auch vom Fernseher aus beobachtet und er hat die Brille aufgehabt und wir haben uns abgewechselt und das kann man auch sehr gut. Also es ist, glaube ich, so ein Freundinnenspiel. Also zum Weltfrauentag als Tipp könnt ihr vielleicht mit eurem Liebsten oder mit eurer Liebsten zusammenspielen. Das ist echt schön. Auch obwohl es VR ist und eigentlich nur für eine Person.
Cool. Ja.
Magst du ein PlayStation VR?
Klingt sehr schön, sieht auch sehr süß aus.
So putzig und knuffig, ich bin mir sicher, euch wird das gefallen. Magst du ein PlayStation VR ist ja gerade ordentlich in Benutzung wegen, hier, wer ist es denn noch? Superhot VR, VR, ne, was wir dir ja schon mehrfach empfohlen haben.
Ey, ich knie nur noch in meinem Wohnzimmer rum und mach das.
Ich dachte, irgendwann wird Max sagen so, Jungs, wie konnte ich das denn nicht spielen? Das ist ja unfassbar. Und alle so, ja, Slowpoke of Doom.
Ich hab immer so eine Vorstellung von so einem Date, wo ich irgendwann der Alten dann die Brille aufsetze. Nee, ich spreche nicht weiter.
Komm, das kannst du nicht den Jules machen, der immer solche geilen Sachen anteasert und dann doch nicht erzählt.
Nee, so eine.
Bist an die Möppis gegangen dann, einfach ganz frech.
Nein, das ist ja die Vorstellung, so, das ist ja nicht passiert. Aber dass es so ein schmutziges Date wird, wo ich hier die Brille langsam aufsetze und dann. Oder nee, ich setze mir die Brille auf und dann nehme ich sie irgendwann ab und dann sitzt sie hinter mir und ist nackt. oder ich spiele gerade und dann geht sie mir langsam an die Hose. Aber gut, das sind andere Dinge, die ich, die manchmal einfach in meinem Kopf passieren, wenn ich abends zu Hause sitze und Lego Millennium Falcon in meinem erbärmlichen Leben zusammenbaue, an dem ich immer noch sitze, der inzwischen so groß ist wie mein Wohnzimmer. Auch sehr schön, das ist ein guter Küchentisch, glaube ich, später mal, wenn er fertig ist.
Die Geschichte fing ja eben schon krass an, aber die ist ja nicht passiert, wie du schon sagtest. Das ist ja nur so eine Fantasie von dir. Aber du hast eine sehr geile Geschichte erzählt in Unangenehm, in der Folge, die bald kommt bei Patreon. Und die Geschichte ist, glaube ich, exklusiv da. Ne? Die hast du, glaube ich, noch nie in einem Podcast erzählt. Und das ist eine Mädchengeschichte, die hätte super in den Mädchen-Podcast gepasst. Und die ist so asozial, aber so lustig. Mega. Also da kann man sich drauf freuen.
Ja, viel Spaß damit. Und ansonsten komm, jetzt ganz kurz, umsonst nee, aber nee, geil.
Ich sehe gerade. Oder war das schon die?
Ach so, Entschuldigung.
Ich hab's ja extra ans Ende gesetzt. Mit ihr beiden könnt ihr jetzt gerne kurz irgendwie auf Durchzug schalten, mal Pipi machen gehen.
Hast du das abgesahnt, auch, ne? Wieder, und wir kriegen wieder nix.
Oh, das wäre schön, aber es ist leider nur zum Test. Was heißt leider nur? Aber es habe ich zum Test geschickt bekommen von Teufel. Denn ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber weil eben so Boxen geschenkt bekommst, wahrscheinlich jetzt nicht, ist glaube ich nicht ganz oben auf deren Agenda, erst recht nicht, wenn es um einen Podcast geht. Aber ich hätte trotzdem Bock, die zu testen, und zwar für Dolby Atmos. Das ist ja das Ding, was wir schon seit Jahren im Kino haben, was dafür sorgt, dass einfach drumrum Ton ist. Ich hatte noch ein bisschen Platz am Receiver und auch im Wohnzimmer. Und nach dem
Ich habe letztens Maze Runner so geguckt, ich fand's mega lame, ich habe nichts gemerkt. War doch nicht anders als sonst.
Wahrscheinlich angemacht. Okay.
Also gut, Maze Runner war halt auch einfach jetzt mega lame.
Kino aber oder
Kino fand ich Atmos jetzt okay. Nicht so krass.
Naja.
Da wurde echt ein Geschiss drum gemacht, weil die haben das hier ganz neu in Aschaffenburg. Wir sind ja nicht, also ich glaube, hier läuft doch bald irgendwie Krieg der Sterne im Kino. Aber das ist wirklich so, also da war man so, ja, und wir haben jetzt hier Atmos und so. Und dann habe ich mich echt gefreut, weil ich so Bock hatte auf ein krasses Erlebnis. Ich habe da nichts gemerkt. Okay. Es war wie der gleiche Effekt wie 3D beim Gucken.
Das hatte ich zum Glück nicht, weil ich auch jemand bin, der auch komplett enttäuscht, was heißt nicht enttäuscht, aber gar keinen Bock auf 3D hat. Auch viel, viel mehr Wert so gerade beim Gucken und sowas, beim Gucken, bei Filmen und Spielen. Fast behaupten würde, dass ich Ton dem Bild vorziehen würde, solange es jetzt nicht irgendwie wie so eine Breimatsche aussieht. Und daher deswegen auf jeden Fall scharf war es einfach mal zu testen. Und deswegen habe ich mir dann diese Reflekt-Lautsprecher eben zum Testen schicken lassen. Die kann man einerseits entweder vorne auf die jeweiligen Stereo-Boxen einfach so stellen und als diffuse Lautsprecher einstellen. Das heißt, die strahlen einfach in alle Richtungen. Oder eben, so habe ich es jetzt gemacht, da ich es halt zum Glück konnte. Ich habe die in die Decke gebohrt und dort sind jetzt halt Direktstrahler. Das heißt, sie wirklich direkt der da sitzt, eben anstrahlen. Und tut mir leid, in Anführungszeichen, dass du da so eine enttäuschende Erfahrung hattest. Ich glaube aber, es kommt krass darauf an, was man guckt. Denn die sind wirklich dazu da, um das nochmal zu unterstreichen, nicht um dir das krass irgendwie um die Ohren zu hauen. Weil vielleicht, ich meine, ich kenne Maze Runner gar nicht, aber gerade beim Spielen zum Beispiel ist es echt cool. Also ich habe jetzt beispielsweise, fand ich sehr geil, bei Shadow of the Colossus, da hast du wirklich dieses, okay, über dir steht so ein Koloss und wenn er irgendwas von sich gibt, wenn er nur irgendwas sagt oder von oben so ein Schwert dann von dem angeschossen kommt, dann hörst du erstmal diesen Wind oder diesen Schrei, hörst du erstmal quasi wirklich von oben, wie er dann so langsam nach unten auf dich herab von den anderen Boxen transportiert wird. Das ist schon richtig cool. Also ich denke, wenn die richtige Quelle am Start ist, also wenn du das richtige Quellenmaterial dafür hast, dann macht das auch ordentlich Spaß. Ich habe auch einige Trailer mir runtergeladen aus dem Internet sind Trailer, ist also legal, bevor jetzt irgendjemand nach irgendwem ruft, die eben auf Dolby Atmos dann ausgelegt sind. Dann gibt es natürlich einige 4K Blu-rays, da habe ich auch einige von, sei es zum Beispiel die Batman-Movie, da hat der Tim mir, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt, wenn ich mich richtig erinnere. Dann habe ich zum Beispiel noch Deadpool, Batman wie Superman, hör mal Leute, das ist ein Ding. Und auf jeden Fall ein paar andere. Und ja, Max, da stimme ich dir schon zu. Zum Beispiel in Logan habe ich es auch so gut wie gar nicht wahrgenommen. Das war dann so, okay, man hört dann ab und an mal so ein bisschen was davon, aber es unterstreicht das halt eher nur. Also ich denke, gerade in Kinos wird Dolby Atmos als so dieses mega krasse neue Format verkauft, was dafür sorgt, dass du einfach denkst, du bist in dieser Welt drinne. Am Ende des Tages sorgt es aber einfach nur dafür, dass der Ton eben abschließt, dass er nicht nur links und rechts von dir ist, sondern wirklich über dir ist. Und was ich dann recht schnell gemerkt habe, dass es dann bei manchen Dingen auch dann sehr schnell normal wurde irgendwie. Dass dann sehr dieser Effekt von, wow, das ist ja jetzt krass, recht schnell sich schon wieder ein... Ja, so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen, also zumindest ich kann eh nur einen Move. Ich glaube, das ist so, das ist da kommt das dann so. Ganz schnell, das ist egal.
Ich kann eh nur einen Move.
Finde ich aber gut.
War es für dich auch so gut?
Schatz, was machst du denn nach der dritten Stufe der Leide?
auch komplett vergessen, wo ich war. Auf jeden Fall entsteht eben diese Soundkuppel, bei der ich halt denke, dass das je nach Quellmaterial das natürlich anders ist. Beim Zocken finde ich es auf jeden Fall sehr cool, auch wenn es dann, wenn geschossen wird oder so ist von irgendeinem, was war das denn zuletzt, was ist doch egal, irgendeinem Ego-Shooter oder so ist von irgendeinem Shooter, dann hörst du es wirklich auch noch von oben und von der Seite, so Wind und Regen, so die ganzen Effekte, die kommen sehr geil an. Kann aber, wie gesagt, Max Enttäuschung dahingehend verstehen, dass eben wirklich einfach aufs Material ankommt, was ich weiß jetzt zum fünften Mal betone, und aber eben genau das ist, es soll unterstreichen, es soll nicht dafür sorgen, dass es was komplett neu, also, oder im neu ist es schon, aber was komplett bahnbrechendes oder game-changiges ist. Aber das, was es machen soll, finde ich, macht es sehr gut. Ich fand auf jeden Fall, war cool, das mal ausprobieren zu können in eigenen vier Wänden, das mal so ein bisschen durchzutesten. Die Teufel Reflect kosten von Teufel selber 300 €, was ich voll okay dafür finde, denn es gibt ja 8 Jahre Garantie darauf. Es wird hier alles in Deutschland hergestellt und gefertigt, von daher... Zum Beispiel, und ich will mich jetzt gar nicht unbeliebt machen, aber dann hat man noch was ganz anderes als so Bose Brüllwürfel oder sowas, die ja wirklich zuhauf in China mit so Pappröhren zusammengekleistert werden. Sondern hier wirklich durchdachte Dinger. Und dementsprechend, ich kann es empfehlen, unter dem Aspekt, dass man, wenn man jemand ist, der wirklich sehr viel mit so, also wirklich schon Heimkino quasi hat, im Sinne von großes System hat, wo sich eben sowas lohnt. Ansonsten natürlich Schwachsinn. Das ist dann so, dann muss man erstmal woanders anfangen. Ich finde es auf jeden Fall cool und werde mir eventuell sowas dann auch mal über kurz oder lang anschaffen. Hätten wir das auch? Und ich würde sagen, jetzt kommt Umsonst, aber geil.
Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil.
Hey Party People, hier sind wir wieder bei eurer Lieblingskategorie Umsonst, aber geil. Wir stellen euch monatlich die neuesten Spiele vor, die es kostenlos gibt für eure PlayStation 3, 4, Vita, für die Xbox 360 und die Xbox One. Denn wir wissen, umsonst ist immer noch am geilsten.
Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil.
Ja, PlayStation Plus, dieses Mal unfassbar krass, Bloodborne, der Übertitel der Lieblingstitel von Jules und meiner Wenigkeit. Max hat es fast durchgespielt, kann man sagen, hat, glaube ich, den ersten Boss besiegt, aber das war schon ein Highlight, das war mega geil.
Ich habe 3 Live. Bosse besiegt.
Stimmt, aber Pater Gascoigne, da hat doch dieser einfach die Online-Spieler gemacht, du hast gar nichts, ist auch egal.
Ja, da war einfach ein Typ reingekommen und einfach auf alles eingeschlagen.
Dafür spektakulär knapp den ersten Boss besiegt, der auch wirklich nicht ohne ist.
Letzten Mal, vorletzten Monat war ja GameStar Quick wieder und da gab es jemanden, der hieß, glaube ich, A Toast Named Zeus oder so. Das ist der hält irgendwie den Bloodborne-Weltrekord und er hat das Scheißspiel einfach in 50 Minuten alle Bosse durchgespielt. Das war so krass, dem zuzuschauen. Das war schon Kunst. Und dann wurde es ein bisschen traurig, als er gefragt wurde, wie lange er das Spiel schon gespielt hat. Und seit es rauskam, wohl ungefähr 4000 Stunden, damit das so weit kommen konnte. Ja. Und es war dann so, ja gut, okay, dann kann man sich eigentlich auch einfach erschießen.
Ja, aber das ist ja, also, ja, Christian Gürnt spielt aber jedes Spiel so lang.
Das stimmt natürlich auch wieder. Das ist, vielleicht war es einfach Christian Gürnt in Verkleidung. Also ich meine, der Bart hat gepasst, die Haare haben gepasst. Ich habe jetzt kein Fahrrad gesehen, aber sonst...
Ja, das war dann aber nicht so. Nur Bloodborne ist mit im Programm, sondern auch Ratchet & Clank. Richtig geiles. Ist das ein Remake?
Remaster? Ist das nicht zum Film quasi?
Nee, das heißt jedenfalls einfach nur Ratchet & Clank. Ist ein mega Action-Jump'n'Run. Unfassbar hübsch sieht es aus. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt nochmal auf der PlayStation 4 Pro spielt und auf einem 4K mit aktiviertem HDR. Wahnsinnig cool. Legend of K Anniversary PS3 kann man vernachlässigen, für Kinder ganz cool. Mighty Number 9, größte Scheiße, also wirklich unfassbar frech, was der Bastard sich, also ich denke, er könnte sich wie ein Bastard verhalten haben.
Es war Kenji Inafume, oder?
Genau, richtig. Also
was war denn gerade los?
Ja, ich habe mich gerade noch rechtlich
was der Bastard? Okay, Timson. Das Spiel hat echt. Hat das Spiel deine Freundin gefickt?
Hast du es nicht mitbekommen? Der Schöpfer
Tim, von. Tim, ich kenne die Geschichte und ich habe das Spiel gespielt.
Aber, guck mal, das Spiel ist doch einfach nur wirklich. Und die ganze Kohle genommen, viel zu viel von Kickstarter. War das doch, ne? War es Kickstarter? Ich glaube ja. Und dann kam es viel zu spät, war mega beschissen. Die Leute haben sich beschwert und er hat den Leuten gesagt: Ja, seid doch froh, dass es überhaupt rausgekommen ist. Was ein. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, wenn ich irgendwann ein neues Rockstar-Album mache, wird es genauso, Leute. Freut euch drauf.
Bitte nicht. Kann eigentlich nur scheiße werden. Claire Extended Cut. Ich finde diese Pixel-RPG-Maker-mäßigen Horrorspiele nicht so geil. Soll aber ganz gut sein.
Nee, Claire war auch nicht nice. Nein, also ich finde Lone Survivor
ist
1000.
Bombing Bastards ist ein Klon von Bomberman. Ganz nett, kann man machen. PS4 und PS Vita. Und ab nächsten Monat, ganz wichtig, gibt es keine PlayStation 3 und keine PlayStation Vita-Spiele mehr. Das ist aber schade. Wir haben sie ausgiebig immer gezockt. Nicht wahr, Maxe? Nicht wahr, Jules?
Ja, voll.
Ey, PlayStation 3 war ja echt mein Ding eigentlich.
Also wegen des.
Schade, dass man mir auch diesen letzten Spaß meines Lebens nimmt. Aber danke, Sony.
Deswegen hatte ich PS Plus. Also soweit ich weiß, die Spiele, die cross-buy-gedönt sind, so ist manchmal nein, ne? So, wenn es auch für die PS4 da ist, dann kommt es auch noch raus. Aber die werden halt keine Einzeltitel mehr für die Vita und die PS3 bringen. Was zumindest trotzdem für die PS Vita schade ist. Denn die 5 Leute, die immer noch dran spielen, die haben wahrscheinlich nur gespielt wegen PS Plus.
Ey, für unterwegs ist es immer noch eine Mega-Konsole. Julian Laschewski, bitte, was gibt es denn bei Xbox
Live? Ich hätte viel lieber, dass Max das macht.
Achso, Maxe, hau raus. Bist du gekauft von Microsoft.
Xbox. Ja, ich arbeite nicht mehr für Microsoft. Da haben wir schon mal drüber geredet, haben wir nicht drüber geredet. Ist auch scheißegal, aber ich bin da nicht mehr. Deswegen, HNZ Moine, könnt euch beruhigen. Tschüss. Xbox Live, Trials of the Blood Dragon. Das kamen sie damals 2015, glaube ich,
hatten oder 2016. Hatten wir schon ein Rumble Pack,
ja. Eines dieser beiden Jahre.
Hatten wir schon ein Rumble Pack auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall war es damals da drin. Haben sie das überraschend nach der oder während der E3 rausgehauen. Da haben sie gesagt, es gibt neues Trials. Es ist im Blood Dragon-Stil, alles 80er Retro, bisschen City-Wave-Scheiß. Viele bunte Farben. Ist jetzt ab sofort auf eurem Marktplatz erhältlich. Top. Das gibt's jetzt gerade kostenlos, das ist okay, es ist nicht das beste Trials, bei weitem nicht, aber ja, Superhard ohne VR, aber das habe ich sehr oft gespielt und sehr viel gespielt, sehr gerne gespielt, 2016 erschienen, gibt es jetzt kostenlos vom 16. März bis zum 15. April und das ist einfach eines der besten, eigenartigsten, eigensinnigsten Indie-Titel, die ich so auch schon ohne VR, mit VR soll es noch viel besser sein, hat mir ein Freund mal gesagt. Und aber das ist mir scheißegal, weil der Freund ist, dessen Meinung ist nutzlos. Und dann gibt es noch Merida, der Kassenschlager.
Easy Gamerscore übrigens, Max. Also 5 Minuten spielen, 50 Gamerscore oder so mindestens. Also hau rein.
Ja, mega. Dann gehe ich doch gleich mal dran. Merida, Legende der Highlands auf Xbox One und Xbox 360 kostenlos vom 1. bis 15. März. Und was ist denn Quantum Conundrum?
Das
auch irgendwie
ein Rätselspiel, ein sehr cooles. Das mochte das. Ist aber schon mega alt. Fand es trotzdem sehr cool.
Kam 2012 von Square. Okay,
das kam vom. Das ist die zweite Hälfte des Monats da. Ja, viel Spaß, Daubit. Ansonsten war es das mit den tollen neuen Titeln bei Umsonst aber geil. Und es war wirklich jetzt kein spannender Monat, fand ich, aber ich freue mich tatsächlich auf den nächsten, weil es sind mindestens 3 Spiele drin, auf die ich richtig Bock habe.
Lass mich raten. Far Cry 5, A Way Out und ja, jetzt Agony oder Burnout. Ja, weiß nicht.
Was ist denn Agony? Ich kenne das
Alter,
nicht das, mal, Alter.
Das ist richtig krass. Das sieht aus so ein bisschen wie Dante's Inferno, aber leider als Survival-Spiel, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht genau. Aber es sieht also so richtig asozial eklige Sachen, so die du eigentlich so HR-Giga-mäßig, so Babys mit gespaltenen Köpfen und so.
Nice.
Ich sehe es gerade.
Schick dir mal einen Link.
Ich sehe es gerade. Irre. Okay, das sieht wirklich sehr absurd aus. Aber was ist das für ein Genre?
Ja, soll so ein Survival-Game sein, so ein Horror-Survival-Game. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber...
Wie ein Horror-Survival-Game? Ja, also,
nein, so ein Ressourcensammelmäßig. So
Minecraft-Scheiße.
So, ja, so habe ich... Ich weiß es gar nicht
bitte genau. Bitte nicht schon wieder so wie bei Seven Days to Die.
Ja, ich hoffe nicht,
dass
Schön Action-Adventure steht hier auf Steam. Sieht auf jeden Fall schon sehr nice aus. Survival-Horror.
Ich hoffe auf ein Action. Okay, das sieht cool aus. Für was kommt das? Kommt es auch für die One?
Das.
Ja.
Ja.
Denn die One ist meine Lieblingskonsole.
Kommt am 30.03. für PS4, PC und Xbox One.
Cool.
Ich hoffe, es wird so
Survival-Horror
Resident Evil-mäßig, aber und nicht so Minecraft-Survival-mäßig. Aber mal gucken.
Nee, ich glaube nicht, dass es Minecraft-Survival-mäßig wird. Also es liest sich und sieht sich so und sieht auch nicht so aus. Das wäre eine krasse Enttäuschung. Survival wohl im Sinne von, weil man die Dämonen übernehmen kann, deren Kopf, um dann durch manche Gebiete durchzugehen und so. Also eher vielleicht so ein bisschen rätselmäßig.
Okay, dann war das letzte aber wahrscheinlich Ni No Kuni, glaube ich, nicht, sondern Burnout, oder, Max?
Nee, ich freue mich auf Ni No Kuni.
Echt? Ja. Hast du den ersten Teil gespielt?
Nee.
Ja, auch nicht, aber ich hab voll Bock auf den zweiten Teil.
das war so unfassbar geil. Das würde heute noch genauso viel Spaß machen. Also wenn ihr noch PS3 habt, das ist wirklich ein Pflichttitel.
Du alte Videospiele habe ich gar nicht. Ich finde, das hört sich aber alles geil an, was kommt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist eigentlich nichts bei, wo ich sage, so, gut, dieses A Way Out sagt mir null.
Das ist dieses Koop-Spiel, Gefängnisausbruchspiel, was du, glaube ich, nur im Couch-Koop spielen kannst, oder? Ja. So wurde es vermittelt. Toll. Da habe ich mega Bock drauf. Von EA.
Ja, cool, dafür bräuchte ich ja einen Freund. Dann fällt das schon mal raus, dann freue ich mich auf Ni No Kuni. Super. Gut.
Burnout Paradise habe ich aber auch Bock drauf. Also wirklich, fand ich damals.
Da habe ich auch Bock drauf. Ist halt so jetzt wieder. Also, ich finde. Der Remake-Hype, da haben wir jetzt auch letztens bei Nukular ein bisschen drüber gesprochen. Und auch jetzt mit Turok,
gibt's das noch?
Halt so.
Gibt's das Radio Nukular, gibt's das noch?
Ja, gibt's noch. Wir machen bald einen Podcast von Radio Nukular über Radio Nukular, wie das ist, wenn man alt ist. Und ja, auf jeden Fall Burnout, weißt du, ist so ein Ding.
Gab's doch schon mit Dings hier, Plauschangriff zusammen.
Ja. Ich bin hier gerade abgelenkt, weil manchmal hasse ich das einfach, wenn Leute, man sagt so, ey, ich habe was zu tun, dann schicken die dir 35 Sprachnotizen, weil sie zu dumm sind, mit ihren fetten Fingern Sprachnotizen länger als eine Minute, weil sie wahrscheinlich wieder in die Chips-Tüte langen müssen, dass man einfach sagt so, ah, okay,
dann, was will denn dann nehme
ich
jetzt dir?
Eine durchgehen. Oh Mann, Alter, ich hasse alle, wirklich. Was wollte ich sagen? Ich finde es schön, dass so Sachen wie Burnout und Turok wieder eine Bühne bekommen. Weil das irgendwie sehr schöne Marken sind. Ich habe jetzt, als dieser ganze PlayStation 2 waren und sowas, diese ganzen Games aufkaufen, ich habe so viel geile Burnout-Spiele gekauft und ich finde, also Burnout war einfach so nice damals in seiner Generation. Burnout Paradise war echt cool. Ich würde mir da halt einfach schon mal gerne einen neuen Teil wünschen. Ich hoffe immer, dass die Idee mit Turok, dass es halt immer nur so Dinger sind, so, um zu gucken, ist da überhaupt noch irgendein Markt? Und wenn ja, also ich hoffe einfach, dass oft solche Dinge sind. Man sagt ja auch immer, dass George Lucas damals die Special Editions von Episode 4 bis 6 nur gemacht hat, um zu gucken, ob sich in Episode 1 noch lohnen würde, nach der langen Zeit, nach 20 Jahren. Ich hoffe manchmal, dass das solche Moves sind, um einfach nur zu gucken, würde das noch funktionieren mit Burnout oder würde das noch funktionieren mit Turok, weil ey, das sind halt so nice Spiele gewesen, so nice Marken, und da würde ich mir halt voll gern Neues wünschen.
Ja.
So. Also ein neues Burnout wäre halt Killer. Und ich brauche auch kein Burnout Paradise mit Open World, sondern mach so wie früher.
Takedown.
So ein bisschen straighter Classic. Takedown. Ja, ey, Burnout war einfach, das Beste war immer Crash. So. Einfach auf die Kreuzung fahren und für wirklich viel Geld Schaden machen. Oh, ich hab das geliebt.
Der Soundtrack von Burnout 4 ist für mich unfassbar. Revenge hieß es ja nur, gar nicht Burnout 4. Burnout Revenge. Wahnsinn. Spotify-Playlist ist immer noch bei mir dabei. Ja.
Killer-Ding damals gewesen. Naja, freu mich trotzdem drauf. Paradise habe ich damals auch gar nicht mehr so intensiv gespielt. Kam ja für die 360 und so raus. PS3, aber war nicht so. Habe ich da ein bisschen ausgelassen. Guck ich mir nochmal an, freue ich mich drauf. Ansonsten, ich merke gerade, ich mache jetzt einfach so ein bisschen alleine für mich das Ding durch. Aber haben wir noch was?
Nö, wir können es eintüten hier. Schön zumachen, Deckel drauf und geile Folge.
Dafür sind keine Spiele rausgekommen, sind aber auch sehr lange geredet, finde ich. Irgendwie sind wir bei fast 2 Stunden. Ja, plus Martina noch.
Was eine Zeitverschwendung.
Was eine Zeitverschwendung. So viel Zeit, aber keine Videospiele. 1 Stern. Obwohl, nein, unsere Hörer sind ja inzwischen alle. Wir haben ja den Müll ausgesiebt und die meisten sind cool. Deswegen, schön, dass ihr da seid. Und das war Rumblepack mit Tim Hielscher, Julian Laschewski und mir, dem Prinz von Hessen, Max Nikolaus Maria von Nachtsheim.
Au revoir.
Ja. Au revoir, bis bald. Tschüss.
Ciao.
So wuchs nicht nur meine Liebe zu Punk und Rap, es brachte uns auf die seltsame, kaputte, aber auch wunderbare Welt von CKY näher, die sich nur einige Monate später in ein kleines Indie-Projekt namens Jackass verwandeln sollte. Menschen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen und sich beim 100-Meter-Lauf mit Absicht in die Hose scheißen. Tim Hielscher hatte die Zeit seines Lebens. Ja, Mann.